Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
Ich habe dein Buch gelesen, 365 plus 1 Biohacks, und habe dir für den heutigen Livestream mal die Aufgabe gestellt, mal dir Gedanken zu machen von deinen 365 plus 1 Biohacks. Was könnten denn die wichtigsten 15 aus deiner Sicht sein? Da bin ich ganz gespannt. Ich habe mir selber auch natürlich vorher noch ein paar rausgesucht. Vielleicht als erstes mal zu dir, zu deiner Person. Du bist, das habe ich gelesen, einer der führenden Biohacker in Deutschland. Den Begriff wird jetzt nicht unbedingt jeder kennen, ne? Das ist ja jetzt nicht der Bäcker oder so. Vielleicht kannst du erstmal was zum Thema Biohacking erklären und was ein Biohacker auch tagtäglich so macht.
Ja, gerne, Maurice. Ist natürlich mein Tagesgeschäft. freut mich auch total, dass ich heute dabei sein darf und darüber sprechen, weil tatsächlich, wie du sagst, also Biohacking ist immer noch so ein bisschen missverstanden in der Gesellschaft, obwohl jetzt langsam auch bei uns das ankommt. Also die Bild-Zeitung hat da jetzt ja schon mal einen Titel mit, weil der Haaland und der Serge Gnabry aus München, die Fußballer, eben schon mit Biohacking arbeiten. Interessanterweise auch mit Leuten, die auch in unserer Szene bekannt sind. Und dadurch hat das alles so ein bisschen Fahrt aufgenommen. Und jetzt gibt es natürlich auch die Netflix-Serie Biohackers. Den Regisseur hatte ich tatsächlich auch mal für einen Podcast interviewt. Da geht es aber um ein bisschen eine andere Art von Biohacking. Und zwar, wie ich dazu gestoßen bin, ist über den Leistungssport. Also ich habe Basketball gespielt und habe mich damals einfach interessiert für, wie kann ich noch mehr aus Körper und Geist rausholen? Also wie kann ich so ein bisschen an die Grenzen noch weitergehen meiner physischen Leistungsfähigkeit? Ja, und dann kam ich in Kontakt mit dieser Quantified Self-Szene. Die ist so 2007, 2008 aufgekommen. Und zwar, da ging es um die ersten Tracker. Also das Jawbone Up damals, Fitbit kennt man, später dann Apple Watch und Oura Ring. Und so hat das Fahrt aufgenommen. Und da bin ich einfach mal aus persönlichem Interesse dahin gefahren auf so eine Konferenz und habe mir das angeschaut. Und da gab es eigentlich den Begriff Biohacking noch nicht so wirklich. Der ist dann gekommen, und zwar durch den Gründer des Bulletproof Coffee, was bis heute so die Einstiegsdroge in das Feld des Biohackings ist. Also es ist ein Kaffee, den man mit Butter und MCT-Öl trinkt, also einer speziellen Art von Kokosfett. Und der Gründer Dave Asprey, der hat diesen Begriff Biohacking geprägt eigentlich, besonders im Lifestyle-Segment. Also der hat das definiert als wieder die Kontrolle übernehmen über die innere und die äußere Biologie. Also deinen Körper und Geist das tun lassen, was du eigentlich von ihnen willst. Und das finde ich auch eine ganz schöne dynamische Definition von Biohacking. Also wirklich wieder die Kontrolle über meine biologischen Prozesse nehmen. Und deswegen ist auch alles, was meine Biologie irgendwie positiv beeinflusst, legitim. Und deswegen findest du dann auch im Buch bei mir alte Weisheiten von irgendwie auch, was Leonardo da Vinci schon gemacht hat, was Pfarrer Kneipp gemacht hat mit dem Eisbaden. Genauso aber wie neue Methoden, wie zum Beispiel Rotlichttherapie mit Infrarotbestrahlung oder auch diversen Supplements. All das findet so in dem Bereich. Und wenn ich es ganz einfach übersetzen müsste, dann ist Biohacking, da stecken ja zwei Begriffe drin, zum einen Bio für die Biologie oder das Leben und Hacking eine Art der Entschlüsselung. Und Biohacking ist eigentlich so eine Art, genau, Selbstentschlüsselung, und ich sage dann auch mal ganz gerne biologische Potenzialentfaltung. Also wie kann ich aus meiner Biologie eben noch mehr rausholen, um meine Lebensqualität zu maximieren? Genau, das ist so für mich der Begriff.
Ich habe bei dir, du hast ja auch einen sehr erfolgreichen Podcast. Du betreibst eine Firma, die nennt sich Flowgrade. Dazu kannst du vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen was erklären, was du da so als Warum hinter hast und was damit euer Ziel ist. Aber ich habe die Erklärung gefunden, das volle biologische Potenzial auszunutzen. Das fand ich auch eine schöne Erklärung. Und ich selber kenne es ja immer im Negativen, wenn ich zum Beispiel mal zu viel gefeiert habe, zu viel getrunken habe. Früher ging das noch, habe ich zumindest in Erinnerung, ja. Heutzutage, wenn ich so richtig feiere, dann auch zu wenig schlafe, weil ich habe so eine biologische Uhr, die geht nur so, also ich stehe eigentlich immer so zwischen 5 und 7 auf. Stell mir auch nie einen Wecker, ja, das wollte ich nie in meinem Leben, sondern kann mir da sehr gut auch vertrauen selbst. Aber wenn ich dann mal feier und dann geht es bis 3 Uhr nachts meinetwegen oder 4 Uhr, also so richtig, wenn das richtig ausartet, ja, dann habe ich inzwischen zu kämpfen, ich würde mal sagen, 5 bis 6 Tage. Also ich habe nicht 5 bis 6 Tage Kopfschmerzen, aber mein eigenes Energielevel, das ist irgendwie gefühlt anders, ja, das braucht richtig lange, um sich zu erholen. Und ich beschäftige mich deswegen auch sehr viel einfach mit der Thematik, wie ich mein Energielevel möglichst hochhalten kann. Und da sind ja viele Dinge, die du eben in deinem Bereich auch beschreibst, mit drin. Kennst du, also trinkst du auch Alkohol als Biohacker?
Ja, also ich gehe zum
Ja.
Genuss auf jeden Fall hin und wieder. Also ich hatte tatsächlich mal beinahe ein Jahr, wo ich jetzt, also bis vor, ich glaube, einem halben Jahr, habe ich mal ein Jahr gar nichts getrunken. Einfach auch nur mal, mich selber ein bisschen rauszufordern, schaffe ich das und so. Und in meinem Kreis, ich habe dann schon auch Leute, Gott sei Dank, die dann mitmachen oder die das auch so machen. Aber jetzt gerade wieder doch, also jetzt am Wochenende zum Beispiel hatten wir eine Dinnerparty und einen guten Wein. Trinke ich dann auf jeden Fall gerne oder hin und wieder mal auch ein Bier sogar. Und ich denke auch, Genuss ist ein wichtiger Teil von Gesundheit. Besonders, wir wissen mittlerweile auch epigenetisch oder auch, dass Gedanken und Emotionen sind ja auch biologische Signale, das sind elektromagnetische Frequenzen. Und wenn du es zum Beispiel schaffst, etwas, also ich halte mich da immer so an den Spruch von Carlos Castaneda, der mal gesagt hat, wenn du die Droge also nicht brauchst, sondern sie eben genießt, sprich den Alkohol in dem Fall, oder er hat es über das Rauchen gesagt, also wenn du nicht der Knecht der Droge bist, sondern andersrum, so lange ist es legitim. Und genauso sehe ich das auch. Also wenn man eben nicht aus dem Bedürfnis heraus, boah, ich muss jetzt eine rauchen, weil sonst, oder ich muss jetzt das trinken. Übrigens, ich bin absoluter Nichtraucher, aber tatsächlich gibt es einige, die dann zum Beispiel Naturtabak konsumieren oder eben andere Substanzen, Cannabis etc. Und solange es dich nicht im Griff hat, sondern du es im Griff hast, ist es, glaube ich, meines Erachtens legitim. Also für die meisten Leute. Jetzt, wenn du natürlich aber die Effekte, sagen wir mal, die negativen Effekte abschwächen willst, dann hast du einige Möglichkeiten dazu. Also zum Beispiel im Alkohol kannst du Vitamin C dazugeben. Das heißt, ich würde empfehlen, eigentlich mit jeder Dosis Alkohol, also sprich, wenn du ein Glas Bier trinkst oder ein Glas Wein, dass du dazu noch 300 Milligramm Vitamin C hinzugibst. Also einfach eine einfache Kapsel. Weil es bedeutet, deine Vitamin C-Speicher bleiben voll und du kannst das Gift recht viel schneller dann abarbeiten. Und am Ende der Nacht, also wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast wirklich einen über den Durst getrunken und das ist irgendwie 4 Uhr nachts, wie du gerade gesagt hast, Maurice, dass du dann noch Aktivkohle nimmst. Und zwar Aktivkohle ist ein einfacher Stoff, gibt es auch frei verkäuflich in der Apotheke. Ist einfach dieses schwarze Pulver. Und zwar Aktivkohle bindet, wie so ein Schwamm, das saugt alles auf. Das macht jetzt keinen Unterschied. Das saugt die Toxine im Alkohol, sprich nicht im Alkohol, sondern im alkoholischen Getränk. Zum Beispiel eben die Nebenprodukte im Bier oder im Wein, die dann eben den Kater verursachen. Also da merkst du eben auch, ob der Alkohol jetzt gut war oder nicht. Da kann Aktivkohle helfen, die zu neutralisieren. Also es saugt die wie Schwamm ähnlich auf und kann die dann über den Verdauungstrakt einfach rausgeben. Und das ist zum Beispiel ein einfacher Hack, um
Cool.
so einem Hangover vorzubeugen.
Ja, sehr
Und dann
cool.
natürlich am nächsten Morgen, das ist jetzt vielleicht Nummer 3, also Vitamin C Hammer, Aktivkohle Hammer. Und am nächsten Morgen, und zwar genau in der richtigen Reihenfolge, also Vitamin C mit dem Alkohol, Aktivkohle dann am Abend vorm Einschlafen. Und am nächsten Morgen 2 große Gläser Wasser mit Zitronensaft und Salz. Warum Salz? Weil Salz Mineral ist natürlich, weil du dann dadurch wieder auch die Elektrolyte auffüllst im Körper. Und gleichzeitig, weil diese Kombination aus Zitronensaft, Wasser und Salz der Komposition des Blutes schon sehr ähnlich wird. Und damit kannst du deinem Körper einfach schnell wieder Flüssigkeit zugeben. Und das ist ein einfacher 3-Schritte-Hack, um einem Hangover vorzubeugen.
Spannend, ja, dann habe ich ja schon das Erste heute gelernt, was ich dann demnächst dir mal berichten kann, ob's funktioniert hat. Ich habe mal das Buch gelesen, wie hieß denn das? Hier ist es, wie du 150 Jahre alt wirst, oder nee, können wir 150 Jahre alt werden? Das hat ein Chemiker geschrieben und der beschreibt halt mal diese ganzen Prozesse im Körper sind im Grunde chemische Prozesse, die da ablaufen. Und er sagte, dass synthetisches Vitamin C ist zwar von der Formel genau das Gleiche, ist aber wohl bei weitem nicht gut für den Körper. Hast du dazu auch mal was gelesen oder dich damit beschäftigt? Kannst du dazu was sagen?
Also ich würde generell das Langanhaltende aus der Apotheke, wenn dann nehmen, also wenn man auf Kapseln zurückgreift, aber er hat schon recht, also natürlich das Natürliche, was wir immer unterschätzen, ist, wenn wir die Stoffe isolieren, also zum Beispiel sogar auch Koffein. Kaffee an sich ist ein Superfood. Kaffee beinhaltet viele tolle Antioxidantien, Caveol, Cafestol. Entschuldige gerade der Schritt, ich gehe gleich wieder zurück zum Vitamin C, aber das ist oft so, wenn man Koffein dann vereinzelt gibt, dann hat es natürlich nicht diese vielfältige Power des Kaffees. Und genauso ist es auch Vitamin C, ist nun ein Vitamin, aber natürlich stecken da noch andere Stoffe drin, in so einer Orange oder auch in der Zitrone, die der ganzen Frucht eben so eine gewisse Integrität geben. Und indem wir es aufnehmen, also unser Körper kommuniziert ja auch über die Ernährung, also sprich, da sind Lichtinformationen erhalten, zum Beispiel in der Zitrone. Und wenn wir das Vitamin C isolieren, ist es nie ganz, also meines Erachtens jetzt, so wirksam, als wenn wir die ganze Frucht oder irgendetwas ein Naturprodukt konsumieren. Also dem würde ich immer, das würde ich immer vorziehen. Allerdings eben, wenn man auf Reisen ist oder wenn du jetzt sagst, ich bin auf einer Hochzeit und da kann jetzt keine drei Zitronen in meine Taschen packen, dann würde ich sagen, greif gerne zurück auch auf ein langanhaltendes Vitamin C-Produkt aus der Apotheke.
Du hast gesagt, 300 Milligramm Vitamin C soll ich, glaube ich, jedem Glas dann ergänzen. Wie viel sind denn das überhaupt? Wie viele Zitronen brauche ich denn da, wenn ich 10 Gläser trinken will?
Boah, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist gar nicht so viel.
Okay.
Sprich, Vitamin C kann man eigentlich immer ein bisschen sogar mehr nehmen, als empfohlen wird. Also das ist immer so die Tagesdosis, aber ich denke, das ist eigentlich viel zu wenig. Tagesdosis wäre so 300 Milligramm, die empfohlene. Aber ich denke, wahrscheinlich hat eine Zitrone, das ist eine sehr gute Frage, Maurice, die kann ich jetzt auch nicht auf ab.
Ja,
Die können wir live.
schau
Vielleicht kann ja einer genau von den Zuschauern hier live
mal
googeln
nachschauen,
und
wie
uns
viel
das in den
Milligramm
Kommentaren schreiben.
einer.
Das wäre doch genial.
Ja. Aber hier sagt jemand Tequila trinken, und da hast du immer die Zitrone dabei, ne?
Du, übrigens, Tequila hat mit die wenigsten, also guter Tequila natürlich gesagt hat, die wenigsten Schadstoffe neben dem Alkohol. Gin und Tequila sind so ein bisschen die Biohacker. Ich habe mal einen Artikel geschrieben über irgendwie gesunde Alkohole, also die Alkohole der Biohacker. Und Tequila und Gin kamen mit Abstand am besten weg.
Ah ja.
Weil die auch ja sehr hoch, Gin wird ja auch nochmal destilliert, zum Beispiel, da nimmt man auch Wodka oft als Basis und destilliert es nochmal. Das heißt, es sind einfach weniger von den Abfallprodukten drin. Aber eben, das ist ja, der Alkohol ist halt ein Gift, das heißt, der Körper priorisiert die Abbauung, und deswegen ja, funktioniert der Stoffwechsel auch am nächsten Tag nicht so gut, weil bis das Gift draußen ist, wird einfach alles andere zurückgesteckt. Und deswegen kommt die nächtliche Erholung, deswegen fühlst du dich dann eben so gerädert. Und da kann man den Körper aber eben unterstützen.
Lass uns mal reingehen in deine Biohacks, welche du dir ausgesucht hast. Da bin ich ganz gespannt, weil ich habe ja jetzt alle gelesen. Ich erinnere
Ich
mich
bin
an einen
beeindruckt,
Satz,
Maurice.
der größte Biohack ist die Sonne.
Die Sonne wird nicht umsonst in fast allen Kulturen ja auch verehrt oder sogar zur Gottheit erhoben. Also es ist halt das, was Leben spendet. Also ohne Sonne kein Leben. Und das ist halt, gerade finde ich eigentlich lustig, dass es wieder so ein Aufleben bekommt in unserer Gesellschaft auch, Gott sei Dank, auch in der Biohacking-Szene, weil wir einfach durch die Sonne ja so ein komplettes Lichtspektrum bekommen. Man muss sich einfach nur mal vorstellen. Also das Lichtspektrum verändert sich ja den ganzen Tag. Das heißt, wenn wir aufstehen, dann haben wir einen recht hohen Anteil, das sind die rötlichen Lichtfrequenzen, weiß man ja, so diese orangefarbene Morgensonne oder auch Abendsonne, die beinhaltet mehr Rotlichtfrequenzen und Infrarot. Dann, wenn sie höher steigt, dann erhöhen sich die Blaulichtanteile, die wiederum Energie liefern. Und dann, wenn die am höchsten steht, dann haben wir am meisten UVB-Strahlung auch, was wiederum die Produktion von Vitamin D im Körper veranlasst. Also sprich, wenn du Vitamin D tanken willst, dann nicht unbedingt in der Morgen- oder Abendsonne, sondern in der Mittagssonne. Und wenn du dann abends wieder die untergehende Sonne betrachtest, zum Beispiel auch mit offenen Augen mal reinschaust, dann bekommst du eben diese regenerierenden Rotlicht- und Infrarotfrequenzen wieder. Und wenn das ist genau das, was eben so ein bisschen falsch läuft. Die meisten sagen, ah, cool, Sonne, ich gehe jetzt, fahre nach Italien, lege mich 2 Stunden an den Strand und brutzel im Sand noch, der auch noch reflektiert, als, sagen wir mal, weißer Mann, ohne Sonnencreme auch noch vielleicht in der Sonne und kriegen Sonnenbrand. Das ist natürlich nicht gesund. Sondern wenn wir den ganzen Tag in der Sonne sind, dann bereitet sich die Haut durch eben diese verschiedenen Lichtfrequenzen am Morgen schon auf die stärkere Belastung vor und regeneriert sich wieder durch die Abendsonne. Also es würde viel mehr Sinn machen, zum Beispiel morgens ein bisschen in die Sonne gehen, dann vielleicht tagsüber eben nicht ganz 2 Stunden, sondern eben einfach ein bisschen in die Sonne, ein paar Minuten, eine halbe Stunde und dann am Abend wieder. Da kriegen wir viel mehr von der Sonne. Und zudem, die ganzen Lichtfrequenzen sind ja auch noch Signalgeber für die innere Uhr, die du schon angesprochen hast vorher. Das heißt, auch nach einem Hangover, das Beste, was du machen kannst, ist eigentlich am nächsten Morgen, wenn du verkatert bist, sofort raus, barfuß am besten noch, dann erdest du dich, dann baust du die ganze Spannung ab, dann tankst du Sonnenlicht über deine Augen, ohne Sonnenbrille übrigens dann, über deine Augen stellt sich die innere Uhr wieder ein. Und dein Rhythmus normalisiert sich und dann geht am nächsten Tag dann auch wieder das Jetlag-Gefühl weg. Das heißt, wenn wir die Sonne wieder in unseren Alltag lassen, ist das einer der besten Biohacks überhaupt. Und ein Biohack, den ich übrigens für alle jetzt ganz vereinfacht mal dargestellt, was kann man machen? Die Sphinx, übrigens, das macht anscheinend auch der Erling Haaland in Dortmund. Und zwar, das bedeutet barfuß morgens nach draußen gehen, am besten in den Garten, wenn möglich, oder irgendwo in Erdboden. Und dann wie die Sphinx hinlegen Richtung Sonne. Das heißt, schön, dass irgendwie ein paar Sonnenstrahlen auf die Brust fallen, die Hände im Gras sind, die Füße im Gras sind, weil dadurch bekommst du die Morgensonne ab, deine innere Uhr stellt sich ein und du hast auch noch den Grounding-Effekt. Also sprich, über den Erdboden hast du eine leicht negativ geladene elektrische Spannung und dein Urzustand, weil wir alle elektrische Körper sind als biologische Wesen, stellt sich wieder ein mit dem Urzustand des Planeten. Und das ist beruhigend für uns. Das bedeutet, das ist die Sphinx, ist ein idealer Biohacker morgen.
Ich würde mal gerade ein Bild suchen, weil in deinem Buch ist auch ein Bild. Ich weiß nicht, ob jeder die Sphinx im Kopf hat, wie die aussieht. Also man liegt quasi so auf dem Bauch, ne, und macht so die Ellbogen quasi so an die Seite. Ne? Weißt du, welche Nummer
ich hab's. Das ist? Ja. 345, warte, ich kann es auch mal genau. Hier ist er.
Ja, genau, ja, so ist schön. So schön kurz halten am besten. Ja, jetzt kann man ein bisschen gucken. Ja, ach so, ach, die Ellbogen, genau, und dann den Rücken so ein bisschen ins Hohlkreuz, oder?
Genau, also zum Beispiel, was ja auch immer zu kurz kommt.
Übrigens, so auch beim Yoga die Position, oder?
Ich finde auch ganz spannend. Übrigens, ich lese manchmal so mit, die haben ja ganz tolle Kommentare schon drin, Leute.
Ja, wir hatten einmal hier das mit der Zitrone, um das nochmal zu ergänzen. Also hier schreibt der Chris Heider 53 Milligramm pro Zitrone. Nein, hat er sich gehört, pro 100 Gramm, meinte er. Also 53 Milligramm pro 100 Gramm ist relativ wenig, finde ich jetzt, wenn du sagst, 300 brauche ich.
Ja, aber wie gesagt, also das kann gut sein, dass das einhergeht mit deiner Beobachtung auch vorher oder deiner Berichterstattung deines Kollegen. Wo du meintest, ein Naturprodukt hat einfach vielleicht eine andere Bioverfügbarkeit auch. Also sprich, die Zitrone, die wird wahrscheinlich von den 53 waren es, oder?
Milligramm? Ja, genau, also hat er geschrieben jetzt, ja.
Also ein höherer Prozentsatz wahrscheinlich dann auch wirklich da ankommen, wo er ankommen soll. Deswegen würde ich immer zu höheren Dosierungen dann tendieren, eben besonders bei so, also nicht bei Medikamenten, sondern bei freiverkäuflichen Nahrungsergänzungsmitteln. Mhm. Aber ich denke, eine Zitrone, wenn du das schaffst, eine ganze Zitrone am Abend dann auch noch zu trinken, genial, do it. Also das, da kannst du, wie gesagt, da hat auch noch die Maggie geschrieben, dass ja auch, und das hat sie absolut recht, das ist ja auch immer das Phänomen, wenn du viele Nahrungsergänzungsmittel nimmst, dein Körper sie aber nicht braucht, dann bekommst du einen, wie sagen wir mal, einen teuren Urin, weil dann letztendlich alle diese teuren Supplements einfach nur ausgeschieden werden wieder. Und das, genau. Deswegen.
Also braucht man sich sozusagen über Überdosierung keine Sorgen zu machen, außer bezüglich seines Geldportemonnaies quasi, ja, weil das, da, dann wird der, dann wird's quasi teuer, aber du kriegst quasi keinen Schaden, wenn du jetzt zu viel nimmst.
Genau, ja.
Ja.
Und übrigens, weil der Off weiter gerade noch geschrieben hat mit dem LED-Wecker. Also LED-Wecker, ja, beinhalten Lichtinformationen, aber eben keine UVB-Strahlung zum Beispiel auch. Das heißt, es ist kein bräunendes Licht. Ich habe hier tatsächlich hinter mir eine UVB-Lampe, die ich im Winter dann immer ganz gern anschalte, die halt so ein bisschen näher dem Sonnenlicht kommt. Aber natürlich kann die Sonne nichts ersetzen, sage ich mal. Also auch bei bewölkten Tagen ist ja auch ein Tageslicht da. Also wenn du rausgehst, ist es ja nicht stockdunkel. Das heißt, es sind ja Lichtfrequenzen, auch wenn Wolken über der Sonne sind. Und auch dieses Licht stellt die innere Uhr ein. Also das ist auch durchaus zu empfehlen. Also ich sage immer, egal ob die Sonne scheint oder nicht, am besten wirklich eine Stunde raus, wenn möglich mehr. Das kann dir nur gut tun. Also auch bei bewölkten Tagen.
Und jetzt habe ich dich aber mit der Sonne hier geprimed, weil ich das zitiert habe. Vielleicht hattest du die Sonne gar nicht auf dem Schirm.
Doch, also ganz ehrlich,
Ja.
Maurice, ich bin da sowieso immer ganz gerne. Ich liebe das, wenn man es nicht so ganz gescriptet ist, sondern sich ein bisschen
Ja.
dahinhangelt, weil du weißt, das sind sehr viele Biohacks. 15 sind ja auch gar nicht so viele. Wir haben wahrscheinlich jetzt allein schon versteckt ungefähr 5 genannt. Aber es geht ja auch immer darum, was das Ziel ist. Zum Beispiel, ich habe auch ein paar Profisportler, mit denen ich arbeite, also wirklich auch hochrangige Sportler. Bei denen geht es um Performance-Optimierung. Also wirklich, wie holen die noch das letzte Quäntchen ihrer Leistungsfähigkeit raus? Das sind allerdings nicht unbedingt Sachen, die ich jetzt jemandem empfehlen würde, der, sagen wir mal, einen Bürojob hat und irgendwie 4 Stunden am Tag vorm Rechner ist. Da unterscheidet sich das. Das finde ich das Schöne am Biohacking. Es ist eigentlich ein Mangel an Pauschalempfehlungen. Also es geht sehr, sehr viel um eine individuelle Bestandsaufnahme. Also meine erste Frage ist auch immer so, was ist genau das Ziel? So, was willst du verändern? Und wenn es zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, für alle, man kann es runterbrechen auf, ich will mehr Lebensqualität, aber eben oft beim Sportler geht es nicht unbedingt jetzt um sich wohlfühlen, sondern da geht es um Leistung bringen. Bei einem jemanden, der jetzt, sagen wir mal, in einer stressigen Lebensphase ist, sprich Kinder zu Hause hat, mein Bruder zum Beispiel, der einfach dadurch bedingt weniger schläft, da geht es dann eher darum, wie schaffe ich es irgendwie in der wenigen Zeit, die ich schlafe, die effektiver zu gestalten oder da irgendwie schneller in die Tiefschlafphase zu kommen. Oder wie kann ich irgendwie meine Kinder nachts ruhig stellen? Das ist theoretisch auch schon ein Biohack.
Ja,
Also.
gutes Thema, Max, gutes Thema, dass du es ansprichst, weil in einem Monat kommt mein Sohn.
Ach,
Mein
ja,
erster. Ja.
super, herzlichen Glückwunsch.
Danke, ja. Also kannst du da schon mal einen Tipp raushauen.
Also, was anscheinend sehr gut funktioniert, ist, ich habe einen Schlafpsychologen, den ich wirklich sehr schätze, Professor Dr. Arman Jensson, der Gründer von Samina, auch einer Firma, die machen Betten unter anderem, also hochqualitative Bettgestelle und so weiter. Und von dem habe ich den Tipp, besonders für junge Eltern, Schafschurwolle. Also sprich, dem Kind eine Decke aus Schafschurwolle geben, weil die beruhigt und die nimmt viel Flüssigkeit auf und die temperiert auch. Also sprich, die hält eine recht angenehme Temperatur, auch wenn es irgendwie die Außentemperatur zu warm oder zu kalt wird. Und Schafschurwolle ist da, muss man auch nicht reinigen. Also da gibt es irgendwie so ein Natur-Bio-Spray, was man hin und wieder mal machen kann. Aber das musst du nicht waschen. Die reinigt sich mehr oder weniger selbst. Und die beruhigt wohl Kinder mit Hautkontakt. Also das ist ein super guter Hack. Und den habe ich schon öfters empfohlen mit sehr positiven Ergebnissen.
Ohrenstöpsel.
Ohrenstöpsel, naja, das ist immer so die Sache, weil das Kind natürlich recht hat, wenn es schreit. Das heißt, ich würde sagen, da wird es auch Sinn machen, dass man einen gewissen Rhythmus, also sprich versucht, wenn das Kind vielleicht ruht, dass man eben versucht, da auch eine Ruhephase zu holen, beziehungsweise einen Elternteil natürlich am Anfang. Und das bedeutet, dass man eigentlich polyphasisch wieder schläft. Also wir haben uns in unserer Kultur so angeeignet, dass wir eben monophasisch schlafen. Sprich einmal lange in der Nacht und dann 14 bis 16 Stunden irgendwie auf. Und das ist eigentlich nicht wirklich die ursprüngliche Schlafarchitektur. Also Menschen generell haben eigentlich, wenn biphasisch oder sogar polyphasisch geschlafen, sprich sie haben mindestens nochmal einen Mittagsschlaf oder eine Siesta gemacht, also auch Naturvölker machen das in der Regel, oder sogar mehrmals. Also sogar im Mittelalter gibt es da Überlieferungen von Mönchen, die irgendwie nachts geschlafen haben und dann tagsüber nochmal irgendwie, also früh aufgestanden sind, studiert haben und sich dann nochmal am späten Vormittag hingelegt haben. Also das kann man durchaus machen. Und wenn man sich das holen kann, besonders als junge Eltern, dann kann man das durchaus machen. Natürlich ist das für die, besonders für die Mutter als Nummer eins Bindungsperson am Anfang schwierig. Aber die kommen auch einfach durch diverse Stoffe im Körper besser damit zurecht. Gott sei Dank.
Okay, jetzt hatten wir hier, glaube ich, noch einen Kommentar. Wo waren das? Ach, Merino-Wolle, geht das auch, schreibt hier oder fragt jemand?
Merino-Wolle, glaube ich, wirkt auch ähnlich, ja, tatsächlich. Mhm. Also zumindest auch temperaturausgleichend.
Und stimmt. Jetzt hast du ja gesagt, oder jetzt hast du ja davon gesprochen, dass quasi Biohacking sehr individuell zu entscheiden ist, zu welchen Methoden man quasi greifen soll. Ne? Will man jetzt das letzte 1% im Sport rausholen? Oder will man jetzt eine bessere Lebensqualität erreichen? Geh mal davon aus, von eher einem durchschnittlichen, von einer durchschnittlichen Person, die hier wahrscheinlich zuhört. Ja, also ob der Haaland gerade zuhört, weiß ich nicht. Sonst bitte mal melden. Ja. nee, aber gehen wir mal von einer durchschnittlichen Person, die jetzt auch im Homeoffice gearbeitet hat oder arbeitet gerade, ne? Und jetzt immer da 8 Stunden am Rechner sitzt jeden Tag. Was sind da die wichtigsten Biohacks jetzt aus deiner Sicht, um wieder ein Stück weit mehr Lebensqualität zu bekommen? So könnte man nochmal gut die Case Study hier eröffnen.
Ja, genau. Also da fällt mir das gerade noch deine vorige Frage ein. Die haben wir ein bisschen umgangen mit der Rückbeuge, weil das ist ja auch so ein bisschen das Problem. Jemand, der, sagen wir mal, jetzt einen Schreibtischjob hat und vor sich den Rechner hat und vielleicht auch noch, egal was wir eigentlich machen, egal ob wir kochen, irgendwas schnibbeln, Getränke einschenken, alles passiert so ein bisschen vor der Brust. Das heißt, unsere Schultern tendieren dazu, immer nach vorne zu fallen oder auch unser Nacken. Also wir sind eigentlich nach vorne gerichtet. Unser Leben spielt sich vor unseren Augen, vor der Brust ab. Und das bedeutet, dass eben besonders die hinteren Rückenmuskeln, die Nackenmuskeln und die generell, was die Wirbelsäule hält, oft eben in eine Vorbeuge gehen und diese Rückstreckung nicht so wirklich stattfindet. Jeder, der Yoga macht, weiß das, dass man eben ein wichtiger Teil ist, eben auch in die Rückbeuge zu gehen. Und deswegen ist zum Beispiel ein super Hack, hin und wieder mal sich auf den Boden legen, wie die Sphinx eben, und in die Rückbeuge gehen. Und wenn man Homeoffice macht und mit dem Laptop arbeitet, dann durchaus, das ist echt nicht ungesund, das ist ganz im Gegenteil, das ist sogar gut, dass man den Laptop vor sich legt, auf den Boden legt, sich abstützt auf den Ellbogen und mal im Bauchlager arbeitet eine Zeit lang. Und das mal probiert und dann wirklich schaut, dass man aber die Schultern unten, also weit weg vom Kopf hält, also nicht, dass die sich so zu den Ohren ziehen und einfach mal ein bisschen länger in dieser Haltung bleibt und da zum Beispiel dann arbeitet. Das ist jetzt mal für Homeoffice-Leute. Kann man natürlich nicht im Büro machen, wenn die anderen Leute dann denken, was macht der schon wieder unterm Schreibtisch. Aber das wäre Nummer eins.
Dann, ja, aber ich habe das kurze Ergänzung. Also ich habe das, ich habe immer alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich bin immer so ins Büro und dann so total, ja, jetzt schnell, dann mein Laptop nur aufgeklappt und dann wirklich so den ganzen Tag, weißt du, so richtig in den Laptop reingekrochen förmlich schon. Ne? Und da war mein Rücken immer richtig schräg. Also ich habe da wirklich vieles immer falsch gemacht. Versuche aber jetzt mehr drauf zu achten. Habe jetzt auch so eine Halterung, wo ich den dann quasi so höher stellen kann, ja, damit ich nicht mehr so reingucke in diesen Laptop. Ja.
Genau, also das ist genau das, dass man eben die ich glaube, nee, das ist nicht die Miriam, das ist die The Way I Am, Positionswechsel. Genau, dass man eben, also das wäre sowieso eben so ein Tipp, dass man möglichst oft aufsteht, irgendwie mal einen Schneidersitz geht, mal eine andere Haltung einnimmt, eben nicht 4 Stunden am Stück in derselben Haltung, vielleicht nur um einen Kaffee zu holen, aufzustehen, sondern den Körper wirklich als Instrument auch irgendwie benutzen. So, weil für viele Leute ist es ja eine Art Transportvehikel, einfach nur für den Kopf. Und das ist es eben nicht. Und wir sind ja auch connected. Das heißt, unsere geistige Gesundheit und körperliche Gesundheit geht einher. Und je mehr wir uns bewegen wirklich, desto mehr kommen diese ganzen Körperflüssigkeiten in Gang. Botenstoffe werden transportiert. Diese intrazelluläre Matrix, also diese Gelee-artige Flüssigkeit, die den ganzen Körper durchzieht, die durch alle Muskeln umgibt, die wird in Bewegung versetzt. Und das heißt, es ist wirklich, je mehr Bewegung wir haben, desto besser funktioniert auch der Stoffwechsel. Und auch desto mehr Regeneration bekommen wir. Also das ist erstmal so kontraintuitiv. Was, wenn ich mich bewege, regeneriere ich? Ja, auf jeden Fall. Und das ist eben sowas, was besonders in einer eben Gesellschaft mit digitalen Arbeitern, die, sagen wir mal, immobil vor dem Rechner sitzen, dass man die bewegt. Und auch aus dem Grunde, auch die ganzen großen Firmen mittlerweile, Apple und Google, die haben alle Stehschreibtische, höhenverstellbare Schreibtische, dann Kaffeeecken, wo die Leute arbeiten, also die animieren die Leute, sich zu bewegen. Das neueste Ding sind jetzt so Laufbänder, wo du den Laptop drauf hast und dann eigentlich beim Gehen arbeiten kannst. Also all diese Erfindungen gibt es ja. Ich sage immer, Biohacks sind eigentlich so eine Art Korrekturmaßnahmen für die Probleme unserer modernen digitalen Welt. Und da sind wir eigentlich gleich beim nächsten. Also natürlich, wenn du die ganze Zeit im Bildschirm schaust, das ist unglaublich belastend für die Augen. Also nicht umsonst, muss man mal beobachten, wenn du in ein Großraumbüro gehst, dann gibt es, also die meisten Leute mittlerweile tragen ja Brille. Und da gibt es sicherlich auch nach dem Lichtbiologen Alexander Wunsch, von dem ich sehr viel gelernt habe in der Hinsicht, auch Zusammenhänge, dass man eben durch die viele Blaulichtstrahlung einfach die Augen so belastet und die Leute kurzsichtig macht. Und da gilt es halt nach einer gewissen Zeit, also ich würde sagen maximal 1,5 Stunden, idealerweise so alle 20 Minuten mal die Augen vom Rechner nehmen, mal vielleicht sogar eine Augenübung machen. Ganz einfach habe ich auch im Buch, das sind die Augenliegestütze. Die habe ich von dem Lars Lienhardt, der Neuroathletik-Coach der Fußballnationalmannschaft, wo man einfach wirklich nur eine Art Liegestütze macht, sich auf den Finger fokussiert und zum Beispiel 30 Mal nach vorne, nach hinten geht. Einfach
Jetzt
mal.
kommt der die Aufnahme noch als Podcast, müssen das im Grunde noch erklären, weil nicht jeder wird dich sehen. Also
Okay, was ich gerade gemacht habe, ist meinen Finger einfach vor meine Nasenspitze gehalten, mich auf den Finger fokussiert und den letztendlich 30 Zentimeter etwa von meiner Nasenspitze wegbewegt, aber den Fokus mit den Augen auf dem Finger. Also eine ganz einfache Augenübung, wo man einfach die Augenmuskeln dazu zwingt, sich zu kontrahieren und wieder zu entspannen. Und das ist einfach, ja, auch da sind Muskeln, die aktiviert werden müssen. Und wenn wir eben immer nur, wie auf dem Handy, auf dieselbe Distanz schauen, dann irgendwann passen sich die Augen daran an und es fällt denen schwer, wie ein Muskel, der atrophiert. Und auf einmal können wir nicht mehr in die Ferne schauen. Und das ist genau das, auch ein Problem dieser Extremen, dass wir nur noch Sachen anschauen, die in unserer Nähe sind. Und das eben mit dem Blick kann man wahnsinnig viel machen.
Cool.
Genau. Also da gibt es wahnsinnig viel als Büroarbeiter. Da habe ich wirklich noch eine weitere Übung übrigens, vielleicht, wenn wir schon bei den Augen sind, die auch wirklich sehr, sehr, sehr gut ist, auch für Sportler sehr effektiv, ist zum Beispiel sich einen Punkt, kannst du auch gerne an deine Wand malen und hin und wieder auf diesen Punkt schauen und das periphere Sichtfeld aktivieren. Sprich, du konzentrierst dich auf den Punkt vor dir und schaust, was du alles in deiner Umgebung wahrnimmst, wie weit. Du kannst zum Beispiel auch mal irgendwie einen Stift nehmen und schauen, wie weit der noch in deinem Blickfeld ist. Und allein dieser Fokus auf dein peripheres Sichtfeld aktiviert den sogenannten Parasympathikus, also den entspannenden Teil deines autonomen Nervensystems. Und das bedeutet, dass Sportler machen das übrigens auch, wenn sie sich gestresst fühlen oder Tennisspieler. Das habe ich tatsächlich von Serena Williams. Die Technik in der Neuroathletik nennt sich Quiet Eye. Und Serena Williams hat das gemacht, dass wenn sie irgendwie vor einem wichtigen Punkt im Match stand, dass sie sich ganz aktiv auf irgendetwas ihren Schläger oder irgendwie den Gegner oder so irgendwie den Punkt am Spielfeldrand konzentriert hat und dann ihr peripheres Sichtfeld aktiviert hat und dadurch in eine Entspannung kam und wieder mehr in diesen Flow-Zustand. Und dann ist sie ein bisschen aus der Stresssituation rausgekommen und wieder mehr in die Entspannung. Also das war ein super cooler Hack von wieder
Mega,
der
ja.
Neuroathletik.
Hier kam noch die Frage, was du von diesen Blaulichtbrillen hältst.
Ja, super viel. Ich habe auch wahnsinnig viele hier, leider jetzt gerade keine vor mir. Aber die sind natürlich auch super. Die kommen ja eigentlich aus dem Gaming-Bereich, ist eigentlich ganz, oder beziehungsweise die gibt es eigentlich schon lange. Diese Lichtbrillen gibt es schon lange. Aber diejenigen, die jetzt gezielt die Blaulichtstrahlung rausfiltern, die nennen sich Blue Blocker auch. Und die sind super für abends. Also ich würde sagen, jetzt morgens muss man die nicht unbedingt tragen, sondern eher so nach 16 Uhr. Es gibt auch eine super Studie, die beobachtet hat, dass Leute, die 4 Stunden diese Brille tragen, vorm Schlafengehen bis zu 20% mehr Melatonin hatten. Melatonin ist das sogenannte Einschlafhormon. Und das wird durch Blaulicht tatsächlich gehemmt. Und genau das ist auch das Problem dabei. Sprich, wenn du jetzt mit deinem Handy ins Bett gehst, was ja nicht wenige hier bestimmt auch tun. Das heißt, du aktivierst stets dein Cortisol-Level und hemmst die Ausschüttung von Melatonin, deinem Einschlafhormon. Und das ist eben so das Phänomen der zweiten Welle, sagt man auch, wenn du dann zum Beispiel müde bist und dann gehst du nochmal ins Handy oder schaust nochmal was an und dann bist du auf einmal wieder wach. Das heißt, da kommt so eine Welle wieder, so ein Anschub, Cortisol und Melatonin bleibt unten und dann bist du eben auf einmal wieder wach und kannst nicht einschlafen. Und wenn man diese Blaulichtblockerbrille dann abends trägt, dann wirst du automatisch müde, weil das Melatonin dann hochgeht. Mhm. Und das heißt, da gibt es verschiedene Stärken. Also wir arbeiten zusammen tatsächlich mit einer Firma namens Prisma beziehungsweise Innovative Eyewear. Und die machen mehrere Brillen. Die machen zum Beispiel eine mit 99% Filter. Die ist dann wirklich orangefarben. Also damit kannst du auch dann nicht wirklich unterscheiden mehr zwischen Farbgebungen. Dann eine leichtere, die Light, und sogar eine noch zum Fahren. Weil beim Autofahren kann es gefährlich sein, wenn ihr jetzt extrem viel rausfiltert, weil dann siehst du einfach nicht mehr, dann siehst du nur noch Licht. Und deswegen gibt es dann noch eine, ich glaube, die heißt sogar Drive bei denen. Und die, da gibt es verschiedene Brillen. Aber diese Blue Blocker ist wirklich auch so eine. Also auf Biohacking-Konferenzen übrigens, da, genau, da wird Butterkaffee ausgeschenkt, da laufen die Leute in Blue Blocker-Brillen rum und haben fancy Ringe am Finger, die ihren Schlaf messen. Also das ist so gerade so, das sind so die Schmuckstücke der Biohacker.
Okay. Und hier kam noch die Frage, was mache ich als Brillenträger? Wie kann ich das dann lösen?
Sehr gute Frage. Genau, also auch nochmal, die Marke heißt Innovative Eyewear oder Prisma Brillen und gibt es auch übrigens bei uns, also wir haben einige von den Modellen selber im Shop aufgenommen, weil eben die Community die auch will, also wir mehr oder weniger verkaufen die einfach nur weiter für die Firma. Und für Brillenträger würde ich auf jeden Fall zum Optiker gehen. Die meisten Optiker wissen davon schon und bauen Brillen schon mit einem gewissen Blaulichtfilter ein. Also es gibt, ich habe diverse Leute schon in meinem Umfeld, die haben normale Sichtbrillen, die bis zu 30% rausfiltern. Die sind dann auch nicht orange. Die filtern ein bisschen was raus. Und dann gibt es auch noch Clips theoretisch, die man draufsetzen kann. Abends, wenn man sich da wirklich komplett schützen will als Brillenträger. Oder es gibt auch schon, einfach mit Sichtgläsern. Also sprich mit Korrekturgläsern, die man sich beim Optiker dann machen lassen kann. Die sind natürlich ein bisschen hochpreisiger, also ja, als die normalen.
Du hast von deinem Shop gesprochen. Ich habe es vorhin in der Einleitung, sind wir auch schon wieder, haben wir den Punkt auch schon wieder übergangen, so ein Stück weit, zu deinem Unternehmen und deinem Warum, Flowgrade. Warum hast du einen Shop? Was machst du da genau mit dem Unternehmen? Vielleicht können wir das jetzt mal einwerfen hier.
Ja, gerne. Ist eigentlich, Maurice, ist ziemlich lustig, weil das eigentlich so auch aus Eigenbedarf entstanden ist. Also sprich, ich habe eigentlich damals als Sportler schon immer gedacht, wie komme ich denn an die Produkte, die ich selber verwenden will? So hat es eigentlich angefangen. Und ich war damals sehr interessiert an Labordiagnostik. Also meine erste Unternehmung war ein Labordiagnostik-Startup. Also wir haben Labortests mit einem Labor zusammen konzipiert und verkauft, wo sich Leute selber einen Finger stechen, einen Tropfen Blut auf den Filter machen, ins Labor schicken und wir haben die Schnittstelle bereitgestellt. Und das war so, das war ganz interessant, weil damals kamen wahnsinnig viele dann Unternehmen auf mich zu, obwohl das Geschäftsmodell nicht funktioniert hat. Also sprich, dann kamen RTL, Die Zeit, Süddeutsche, Brand 1, das war so der erste Artikel, der Körperoptimierer. Die Welt hatte irgendwie so ein Headline, das lebende Labor. Und das Problem war aber, wir hatten zwar irgendwie voll viel Presse, aber keiner hat das Produkt gekauft. Also sprich, wir hatten die Tests im Shop hatten und viele Besucher auf der Webseite und irgendwann habe ich dann halt ganz frustriert irgendwie reingefragt in die Community, ja, also gefällt euch das Produkt nicht oder ist zu teuer? Da meinten die, ja, also die Tests, das zahlt ja in Deutschland die Versicherung, das machen wir beim Arzt, aber hast du nicht Produktempfehlungen? Und dann dachte ich, ach okay, die wollen eher Produkte, so eher die Apotheke, nicht den Arzt, sondern die Apotheke. Und dann habe ich Produkte erstmal importiert aus den USA, die ich selber haben wollte und wo ich dachte, die kommen vielleicht auch bei anderen Leuten an. Und das waren die Bulletproof-Produkte. Und das hatte ich wirklich unterschätzt. Das ist eigentlich eine ganz lustige, also für Unternehmer eine interessante Geschichte, weil ich war damals wirklich Also hatte Cashflow-Probleme einfach, als hab das Startup aus meinem Zimmer raus in Berlin gestartet und wir hatten einfach nichts verkauft. Und mein Vater hat dann auch schon gesagt, so Max, jetzt musst du mal überlegen, du brauchst schon ein bisschen Umsatz. Und dann auf einmal hatten wir diese Bulletproof-Produkte und ich weiß noch, wir hatten irgendwie die erste Lieferung eingekauft, 200 Euro, ein bisschen Kaffee und ein paar Supplements. Nach 3 Monaten haben wir bei denen für 30.000 Euro eingekauft und hatten auf einmal ein Business. Ich habe zwar damals immer noch kein Geld verdient, weil wir einfach uns verrechnet hatten und sprich den ganzen Zoll und die Shipping-Kosten unterschätzt haben. Sprich, wir haben die Ware ja hauptsächlich durchgereicht, aber ein bisschen was ist hängen geblieben und wir hatten halt Umsatz. Und dann, ja, und dann hat es auf einmal, dann kamen die Ideen, was können wir noch anbieten? Und dann kam halt die Idee dann, hey, wir machen eine Eigenmarke, wir machen Flowgrade. Also das war dann so, nach langem Brainstorming habe ich mir gedacht, ja, wir wollen ja die Leute gar nicht upgraden, wir wollen sie Flowgraden, also in den Flow bringen. Und dann ist Flowgrade entstanden, so als das Lifestyle-Pendant zu dem Diagnostik-Startup, das BioTracker hieß. Und genau, und dann hat Flowgrade einfach mehr und mehr Fahrt aufgenommen. Da habe ich 2015 auch schon den Podcast gestartet und das Thema aufgemacht. Und dann haben wir einfach gemerkt, okay, es macht echt Sinn. Also 90% der ganzen Aktivität kommt über Flowgrade, die Lifestyle-Komponente. Und dann haben wir einfach den Diagnostikteil eigentlich dann auslaufen lassen. Und zu dem Zeitpunkt waren auch schon einige Diagnostiktöchter. Pardon? Jetzt ein bisschen laut. Die dann schon am Start waren und die tolle Produkte gemacht haben in dem Bereich und dann haben wir da uns zurückgezogen und dann habe ich einfach das gemacht, was ich am besten konnte. Das war einfach Content. Und genau, dann haben wir mehr Content gemacht und irgendwann kam dann die Idee für also das Flow Fest, also unser Event. Und das war wirklich ein absolutes Highlight. Also 3-mal haben wir das gemacht, 2017, 18, 19. Und dann Online-Kurse und dann kam eben der Verlag auf mich zu mit Buch 1 und das Buch 1 war dann auch, das kam richtig gut an und dann haben sie mir gesagt, hast du Idee für ein zweites Buch? Und dann habe ich gemeint, ja, eher Impulse. Und so kam eigentlich eins nach dem anderen. Also wir haben echt viel iteriert, ausprobiert und uns eigentlich mit dieser Grundidee, das war von Anfang an so, hey, Selbstbestimmtheit, das war eigentlich unser Produkt, dass wir sagen, hey, ich habe keine Lust mehr, mich entführen zu lassen, mich kidnappen zu lassen von diesen ganzen Apps, die meine Zeit rauben, von Netflix, von den Chips oder den ganzen Lebensmitteln, die mich anschreien, sondern ich will wieder die Kontrolle haben über meine Biologie. Und das schwingt alles noch mit in allem, was wir eigentlich tun. Und heute dieses Flowgrade-Universum besteht eben, ich sage mal, drei Komponenten. Produkte, Inhalte und Events. Das sind so unsere drei Themen.
Und Events haben ja wahrscheinlich auch etwas gelitten, weil du gesagt hast, 2017, 18, 19. Das heißt, hier kam nämlich gerade die Frage, wann wird es wieder ein solches Event geben und was passiert da überhaupt auf dem Event?
Also wir hatten das Konzept war drei Elemente, und zwar Vorträge, also Wissen, Workshops, interaktiv und Aussteller, also Produkte. Und das haben wir einfach, das war so die Idee, dass wir also 3 Tage machen, aber eigentlich einen Haupt-Event-Tag. Dann es gab noch ein Dinner immer am Freitag und dann am Sonntag so ein Offsite-Event, also wo wir irgendwie noch im Englischen Garten Eisbaden gegangen sind beim Keto-Frühstück. Aber das Haupt-Event für die also große Anzahl dann, also im letzten Event waren es 500 Leute, das war am Samstag. Ja, und wann es wiedergeben wird, gute Frage. Wir warten gerade noch immer so ein bisschen ab, weil einfach die Lage gerade wieder so unklar ist. Also viele Event-Organizer, auch mit denen ich so kommuniziere, wir warten jetzt mal, wie die Kollegen das in den anderen Ländern machen. Im Herbst findet immer der Biohacker Summit in Finnland statt. Und die haben ihn letztes Jahr schon gemacht, aber das war eben schwierig. Und ich denke, realistisch ist wieder nächsten Juli. Also eigentlich ziemlich genau in einem Jahr.
Okay, cool. Und lass uns zurückkehren. Jetzt wissen alle auch, was Flowgrade ist. Lass uns zurückkehren in die Biohacks für die alltäglichen Menschen, die einen 8-Stunden-Bürojob machen. Was können die darüber hinaus noch ergänzen, um mehr Lebensqualität zu erlangen?
Also ich möchte es ja immer ganz gerne einfach machen, also weil es gibt eben wahnsinnig viel und ich sage immer, dass für jeden, wie du schon gesagt hast, ist es eben sehr individuell, also auch je nach Lebensphase. Es macht auch Sinn, dass man immer wieder mal hinterfragt, wo will ich hin? Und das ist auch das spule ich fast noch ein bisschen am Anfang zurück. Das ist immer eine Sache, die ich immer sehr wichtig finde, sich immer wieder zu fragen, so, was ist eigentlich mein Ziel? So, was ist mir jetzt gerade wichtig? Und wenn man eben keins hat, ich meine, Lebensqualität generell erhöhen ist immer ein guter Anfang, aber will ich dann an meinem Schlaf arbeiten? Da gibt es diverse Sachen, die man eben machen kann. Das ist zum Beispiel eines der einfachsten Sachen. Und auch als jemand, der sagen wir mal, viel vorm Rechner sitzt, eben, das wäre so eine Sache, eine gewisse Rhythmik etablieren, vielleicht ein Morgenritual, Abendritual. Klingt auch wieder so simpel, ist aber echt einfach total sinnvoll. Weil wenn du einfach so eine gewisse Stütze hast, die dir hilft, den nächsten Ablauf des Tages einzuleiten, und das haben Menschen auch schon seit Jahrtausenden gemacht, dass sie Rituale hatten. Und eben, wir haben ja Rituale, sagen wir mal, zu Weihnachten und zu Ostern und auch in der germanischen Kultur gibt es diverse Sonnenwend auch. Aber man kann es auch täglich machen. Eben so ein irgendwie, zum Beispiel ein schönes Ritual für mich, den Tag zu beginnen. Ich schreibe ganz gern Tagebuch, so ein paar Gedanken nieder und beende das eigentlich ganz gerne mit irgendwie einem positiven Gedanken. Also ich finde, Dankbarkeit wird heutzutage immer so ein bisschen übertrieben, aber es funktioniert einfach. Und deswegen sich einfach zu fragen, hey, was ist irgendwie gerade gut in meinem Leben? Und eine einfache Übung, die zum Beispiel dieses Five-Minute-Journal, ich habe es zufällig gerade hier liegen, von den amerikanischen Kollegen hier erfunden wurde, ist eine Dankbarkeitsübung, wo du einfach drei Dinge aufschreibst, für die du eben dankbar bist. Und das ist einfach super. Warum funktioniert das biologisch? Warum ist das ein Biohack? Weil wir haben als Menschen eine Negativitätstendenz. Hat sich evolutionär einfach so ausgebildet. Sprich, wenn wir auf Facebook gehen, dann fällt uns das eine negative Kommentar auf unter vielleicht 20 positiven Kommentaren. Warum? Eben, weil unser Hirn eben genau auf immer die Gefahren geht. So, gibt's, also das war negativ, gibt's da irgendwie eine Gefahr, dass es mich bloßstellt? Ist da, dass irgendwer mich kritisiert und vielleicht unter Umständen Recht hat und so weiter? Und das ist halt so ein Überbleibsel noch unseres Hirns, einfach jegliche Gefahren zu überdimensional darzustellen, um uns vor diesen auch zu schützen. Ne? Mhm. Sagen wir ganz ehrlich. Aber dem kann man eben zuvorkommen, weil wir in einer Welt leben, wo uns ständig irgendwas vorgezeigt wird, was uns eventuell eben in eine Negativspirale bringen kann, dass wir unser Hirn wieder trainieren und besonders die neuronalen Strukturen auf das Positive zu gehen. Also sprich, die Sachen eben, die gut laufen. Und das kann man gezielt, absichtlich machen, eben mit einer Dankbarkeitsübung. Also sich einfach fragen, hey, was sind drei Dinge, die gut sind in meinem Leben?
Ich mach das auch in meiner Morgenroutine. Bei mir hat das Buch Miracle Morning, das hatte ich gelesen und das habe ich dann auch direkt umgesetzt. Kennst du das Buch?
Ja, kenne ich. Ja. Super gutes Buch.
Da geht es ja auch um eine Morgenroutine und quasi seine Morgenroutine, der Autor spricht von sogenannten Lifesavers und von dem Wort Savers steht jeder Buchstabe für eine Aktivität. Also S zum Beispiel für Silence, ja, im Thema Meditation, A sind Affirmationen, V ist Visualisierung, E ist Exercise, also sportliche Betätigung jeglicher Art, R ist Reading und S ist Scribing, also Schreiben, so wie du gerade gesagt hast, zum Beispiel mit so einer Dankbarkeitsübung. Und mir hat es total geholfen, weil so, auch wenn ich jetzt zum Beispiel dein Buch lese, ne, da sind so viele sinnvolle Hinweise, die plausibel erklärt sind. Und wer dir heute zuhört, der merkt schon, da steckt eine Menge Wissen hinter. Und jetzt ist ja mal die Frage, wie kriege ich das Ding auch in die Umsetzung? Weil nur dann ändere ich ja tatsächlich was. Und ich habe jahrelang zum Beispiel gewusst, dass mir Meditation gut tut, dadurch, dass ich aber keine Routine hatte, habe ich es nicht gemacht, ja, oder viel zu selten gemacht, ja. Und erst diese Routine aus meiner Sicht, die Sorgen, oder die haben bei mir zumindest, die Morgenroutine hat bei mir zu gesorgt, dass ich eben diese 6 Aktivitäten jeden Tag mache. Ne? Deswegen finde ich persönlich Routine so wichtig. Und das, was du sagtest gerade mit dem Aufschreiben, das war immer der einzige Punkt aus diesen Lifesavers von Miracle Morning, den ich immer nicht gemacht habe. Den habe ich aber jetzt auch seit 3 Monaten integriert. Und ich habe mir dieses, auf Deutsch heißt es hier das 6-Minuten-Tagebuch. Da gibt es 3 Fragen für den Morgen, 3 für den Abend. Ja. Und eine ist auch, wofür bin ich heute dankbar? Deswegen, das mache ich genau. Und ich merke schon, wie sich der Fokus verlagert. Also ich merke schon, dass es auch funktioniert. Ich habe eine Zeit lang jetzt auch alle, quasi auch die Abendfragen morgens immer mit reingeworfen. Und da gibt es eine Frage, was habe ich heute Gutes getan für jemand anderen? Ja. Und ich habe auch gemerkt, wie sich dadurch, dass ich diese Frage jeden Tag beantwortet habe, habe ich mir auch laufend über den Tag immer mehr die Frage gestellt, ja, wie kannst du jemand was Gutes tun? Also dieses Verschriftlichen hat meine Fokussierung verändert. Deswegen glaube ich, ist es enorm wichtig, gewisse Dinge aufzuschreiben, weil sie den Fokus viel, viel stärker gewichten, als wenn du nur drüber nachdenkst.
Ja, total genial, Maurice, dass du es ansprichst, weil es ist wirklich so, also ich sage immer auch den Leuten, wenn du nach der Umsetzung gefragt hast, also zum einen immer, das Grundprinzip finde ich ist, aufgeben ist keine Option. So, also wenn du dich entschieden hast dafür, dann wird es passieren. Und auch wenn du jetzt, sagen wir mal, es kann dauern, also gib dir Zeit, es muss nicht morgen passieren, es muss nicht übermorgen passieren. Auch bei mir war es so, dass viele Dinge, die ich umsetzen wollte, wo ich wirklich frustriert mit mir war, ach, so, ich will doch, genau, ich wollte jetzt wirklich mal täglich schreiben oder täglich meditieren, zum Beispiel, mache ich tatsächlich gerade nicht, aber habe ich lange gemacht, wo ich es wirklich also täglich gemacht habe. Also jetzt, ich mache es nicht mehr als Teil meiner Morgenroutine. Ich habe heute tatsächlich meditiert, aber ich versuche es so ein bisschen einzubauen in diverse andere Aktivitäten und wechsle das auch mal ein bisschen durch. Aber meditieren ist mir extrem schwer gefallen, einfach nur wirklich. Und ich habe da einfach gesagt, nee, ich mache es und jeden Tag wieder. Und wenn es mir mal gelungen ist, dann echt, das ist, wenn du einfach dich darüber, eigentlich schon darüber freust, dass du es gemacht hast, das ist schon wieder dein Ego. Das heißt, eigentlich ist es dann so wieder, okay, repeat, 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 nächsten Morgen. Weil es ist sehr schwer, jemanden zu besiegen, der nicht aufgibt. Und das heißt, egal, wenn es dir mal nicht gelingt, nicht zu hart zu dir zu sein, wirklich vergessen, nächsten Morgen wieder. Hinsetzen, machen. Hinsetzen, machen. Und besonders, wenn du weißt, dass es dir gut tut. Und irgendwann schleift sich das ein. Und was du jetzt auch schon meintest mit dieser Frage, was ich echt krass finde, ich habe mir vor einiger Zeit, ich fand es echt ein bisschen esoterisch, aber ich habe es dann gemacht, von Kurt Tepperwein, diesem Spiri-Coach, der mittlerweile, der lebt noch, der ist recht alt, der, ich glaube, auf Mallorca. Und der hat diese subliminalen Nachrichten, die du dir vorlesen lassen kannst. Die gibt es sogar auf Apple Music, ich glaube auch auf Spotify. Und der spricht einfach, also das hört man sich abends an, während man einschläft. Und da gibt es alles Mögliche, Manifestationen gegenüber, wie du eben, dass du jemand bist, der liebenswert ist, dass du irgendwie jemand bist, der Geld als etwas Gutes ansieht. Weil viele Leute haben einen negativen Glaubenssatz, was Geld angeht, was sie beeinflusst in ihrem Umgang mit Geld und mit Freundschaft und mit Heilung und so weiter. Und ich habe dann echt angefangen, mir das vorlesen zu lassen. Und ich dachte mir immer am Anfang, ach, das ist Hokuspokus ungefähr. Aber das Krasse ist, die Intention hatte ich ja schon gesetzt, indem ich mir das angeschaltet habe. Sprich, irgendwas in mir wollte ja etwas ändern. Und dann habe ich mich daran erinnert, so. Und dann habe ich es nicht jeden Abend gemacht, aber hin und wieder. Und das Erstaunliche ist, egal was du dir vornimmst, also wenn du wirklich es zulässt, dass es in dein Leben findet, wie du auch mit der Frage, dann wird es sich mehr und mehr manifestieren und dann wird es zu deiner Realität werden. Und das ist dann das Unglaublichste, wenn dir auf einmal die Augen aufgehen und du realisierst, ich habe wirklich die Macht, etwas zu verändern, vielleicht nicht von heute auf gleich, aber wenn ich dranbleibe, dann nach und nach ändert sich meine ganze Realität, mein Leben, sogar die Menschen, mit denen ich mich umgebe. Und Maurice, da kann ich dir, da kann, die Details will ich dir jetzt gar nicht verraten, die verrate ich dir irgendwann mal beim Bierchen allein. Aber da sind mir so schon Sachen passiert, da denke ich mir wirklich, hey, bin ich irgendwo in einem Märchen, die mir auf einmal passiert sind. Also wirklich von irgendwie genau die Wohnung, die ich haben wollte, gefunden, bis zu wirklich die Personen getroffen, die ich treffen wollte. Also es ist schon
Ja.
creepy.
Da gibt's ja viele Geschichten. Ich fand immer sehr, sehr inspirierend auch von Jim Carrey die Geschichte. Ich weiß nicht, ob du sie kennst,
Mit den 10 Millionen.
genau, wo er seinen Scheck mal ausgefüllt hat, 10 Millionen Dollar Gage für einen Film. Und das hat er in den 90er Jahren gemacht. Und da gab es überhaupt keinen Schauspieler, der 10 Millionen Dollar überhaupt schon mal für einen Film wohl bekommen hatte. Und er war gerade broke gewesen und war alles andere als reich eben, ne? Und für ihn war das so weit weg. Aber er beschreibt es, finde ich, ganz schön, immer dann, wenn er diesen Check sich angeguckt hat, dann hat das sein Ist-Zustand verändert, weil er im Grunde schon dankbar war für die Zukunft, die ihn mal erwartet. Ja? Also er hat es so sehr gefühlt, dass es sein Hier und Jetzt verändert hatte. Und dann hat er tatsächlich, glaube ich, Jahre später dann für Dumm und Dümmer tatsächlich auch diese 10 Millionen bekommen. Ne? Also wirklich, wirklich krass. Und ja, man
Du, das
glaubt es
ist,
immer nicht, ne? Aber
es
ich merke das
ist,
bei mir auch.
das ist wirklich, es funktioniert. Das Einzige, was eben, wo ich immer so zur Vorsicht rate, also Es funktioniert nicht, wenn du denkst, dass du etwas erreichen willst, aber es eigentlich nicht wirklich willst. Und sprich, das ist genau der Unterschied. Also Schopenhauer hat mal so ein bisschen leicht zynisch gesagt, du kannst tun, was du willst, aber du kannst nicht wollen, was du willst. Und das ist genau der Punkt, dass viele Leute denken, sie wollen das, aber es eben nicht wirklich wollen. Vielleicht eben aber auch von Glaubenssätzen, die sie selbst blockieren. Also sprich, wenn du denkst, ja, ich will ja erfolgreich sein, aber irgendetwas in dir sagt doch, nee, du bist es nicht wert, erfolgreich zu sein. Oder eben, du hast schon mal versagt, deswegen wirst du wieder versagen. Dann sollte man erstmal diesen Glaubenssatz auflösen. Aber dabei genau hilft auch eben dieses mental dran arbeiten, auch diese subliminalen Nachrichten, diese Dankbarkeitsübungen, um an diesen Glaubenssätzen zu arbeiten und die aufzubauen. Weil wenn die auf einmal gelöst sind, dann kann das wirklich wie so ein Ventil, das auf einmal aufgeht.
Ja,
alles Mögliche verändern.
Gut, dass du es sagst, ne? Weil ich glaube zum Beispiel auch beim Thema Visualisierung, wenn du dir jetzt dort ein Ferrari zum Beispiel auf dein Vision Board hängst, ja, dann kann das so wirken wie bei Jim Carrey, dass du eben schon die Dankbarkeit für diese Option, dass du mal in deinem Leben dieses Sportauto fahren darfst, ja, oder kannst, kann das eine enorme Motivation auslösen. Es kann aber auch enormen Mangel in dir auslösen, weil du eigentlich, wenn du auf dieses Auto guckst, nicht dankbar bist für die Option in deinem Leben, sondern es dir nur dein Mangel in deinem Leben sozusagen veranschaulicht und du denkst, ne, du siehst diesen Mangel da drin und dann wirkt die Visualisierung sogar negativ, weil du dich auf Mangel fokussierst. Deswegen genau. Glaube ich, ist es sehr... Deswegen, muss,
ja. Also die Top-Mentaltrainer, die sagen, wenn du mit Manifestation auch arbeitest, einfach nur ein Zusatz zu deinem Punkt, dass du immer in der Präsensperspektive schreibst. Also sprich, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, nehmen wir das oft genannte Beispiel Beziehung. Also jemand will eine erfüllte Beziehung haben. Dass man eben sagt, nicht ich will in der Zukunft eine haben, sondern ich habe sie schon jetzt. Das klingt erstmal kontraintuitiv, aber dadurch eben genau was Jim Carrey gemacht hat, lernst du deinem Inneren selbst so, dass die Realität eigentlich schon eingetreten ist, so, weil dann eben das Innere selbst kann zeitlich nicht unterscheiden. Und so arbeitet zum Beispiel auch Joe Dispenza oder Veit Lindau oder also die Top-Leute halt eben Tony Robbins, dass sie immer sagen, veränder den inneren Zustand, lass diesen inneren Zustand in deine Handlungen übergeben und dann verändere deine Realität. Und eben indem du überzeugt bist eben, dass genau das eigentlich schon eingetreten ist, du eigentlich es aber nur noch erleben musst, wie Jim Carrey damals mit den 10 Millionen, dann hast du eben erst den eigentlichen Wert der Manifestation erreicht. Also das ist wirklich passiert.
Spannend, ja. Ich guck noch mal, ich hatte mir nämlich auch ein paar aufgeschrieben. Ja, eins, was ich angewendet habe, auch, ich habe ja dein Buch schon, wann war das überhaupt? Letztes Jahr im November gelesen. Und ich habe angefangen, kalt zu duschen. Und beim Kaltduschen hatte ich am Anfang immer so, fiel mir total schwer. Inzwischen bin ich tatsächlich süchtig. Ja, also mir macht es überhaupt keinen Spaß mehr, warm zu duschen. Welche Vorteile hat aus deiner Sicht dieses kalte Duschen?
Ja, das ist ja auch eines dieser evolutionären Sachen. Also ich sage immer, eigentlich die besten Biohacks sind ja umsonst. Also sprich, früher hat man die ja nicht Biohacks genannt, aber es ist eigentlich eigentlich sind es die vier Elemente. So. Also Temperatur, also Wasser, Kälte, Eis, sag ich mal. Feuer, sag mal die Sauna. die Erdung, also einfach barfuß im Wald laufen, Wald, Erde. Und Luft, also gute Luft atmen. Und sprich, über die Atmung kannst du auch so viel machen. Das ist übrigens, da müssen wir noch drauf kommen, weil das ist auch eine der effektivsten Sachen, die du überhaupt machen kannst, ist richtig zu atmen. Aber zurück zur Kälte. Also Kälte, interessanterweise, ich hatte also zum ersten Mal damit Kontakt, eigentlich bei den Finnen, die finnischen Biohacker, die haben das immer sehr gerne natürlich kombiniert mit ihren Offsite-Events, also die ersten Konferenzen, das waren echt so Highlights, wo wir dann nach der Konferenz noch irgendwie ins Baltische Meer gefahren sind und da eben bei -2 Grad kaltem Wasser irgendwie dann noch dann mit Sauna kombiniert. Und da merkst du einfach, dass was passiert. Und ich glaube, am einfachsten zu erklären ist, du hast ja eine Art Schockeffekt. Sprich, du springst ins kalte Wasser oder du steigst unter die kalte Dusche Und dein Körper reagiert ja erstmal, ist ja unangenehm. Und warum? Weil eben, genau, er sagt, ah, Gefäße müssen sich zusammenziehen, wir müssen uns schützen. Und je kälter es natürlich ist, desto mehr kommt dieser Kältereflex. Und der Körper produziert auch sehr starke Hormone. Also bei der kalten Dusche schon auch, besonders wenn du lange drunter stehst. Aber wenn du, sagen wir mal, ins kalte Wasser springst, wirklich so unvorbereitet, was passiert? Der Körper sagt, okay, es ist eiskalt, ich ziehe alle Gefäße zusammen und schütte einen Schwung von Botenstoffen aus, damit ich überlebe. Also da sind eben unter anderem auch Endorphine, Adrenalin dabei, aber eben auch Adiponektin, was dazu führt, dass sich Körperfett umwandelt in metabolisch aktives Fett. Das ist ja der spannende Faktor auch, dass du eben dieses nervige weiße Körperfett, also an der Bauchregion oder am Hintern, dadurch auch wegbekommst. Deswegen ist es ja auch in der Kosmetikindustrie so beliebt, diese Kryokammern mittlerweile. Und du hast wahnsinnig viel starke Botenstoffe, die dich dazu bringen, dich energetisch zu fühlen und auch wohlauf. Und deswegen ist es auch so ein super Hack gegen mentale Schwächen. Zum Beispiel ein Arzt in England verschreibt Kältebäder schon anstatt Antidepressiva, weil er gemerkt hat, dass wenn er die Leute ins Eisbad steckt, dass der Körper eben, auch wenn er nicht will, aber er wird gezwungen, biologisch, die Botenstoffe zu also produzieren, die ihm eben fehlen. Unter anderem dann auch die Vorläufer eben auch von Serotonin, von genau das, was eben in der Depression oft fehlt. Und dass das eben die ganzen Stoffwechselgänge wieder in Gang setzen kann. Und das ist auch der Effekt der kalten Dusche. Also jeder, der es macht, der weiß am Morgen, oh, du bist irgendwie die warme Haut unter der Bettdecke, ich habe jetzt keine Lust mehr in die kalte Dusche. Und dann steigst du drunter. Was ist der erste Effekt, der passiert? Du flutest erstmal den Körper mit Sauerstoff. So, allein das ist schon mal ein biologischer Reflex. Und das heißt, du ladest Sauerstoff auf, woraus ATP wieder gemacht werden kann. Dann schüttet dein Körper die ganzen Endorphine aus, deine Haut wird rot, das heißt, die roten Blutkörperchen gehen an die Hautoberfläche. Auch wieder ein Zeichen davon, dass was passiert. Und danach trocknest du dich ab und fühlst dich einfach frisch und energiegeladen und bist bereit für den Tag. Und das ist eben so das Subjektive und das lässt sich mittlerweile eben auch sehr, sehr gut erklären. Und das Spannende ist ja, also wir hatten einen im deutschsprachigen Raum, der so ein bisschen der Vater dieser Therapie ist. Viele werden ihn kennen, Pfarrer Sebastian Kneipp. Und er hat es auch in mein Vorwort geschafft, weil ich gesagt habe, also wenn er heute leben würde, wäre er auch ein Biohacker. Weil er einfach, das ist eine Hollywood-Geschichte. Der Typ, der war 27, hatte Tuberkulose, hat sich selbst behandelt durch Kaltbäder, ist mehr oder weniger, hat sich besser gefühlt und hat dann unter dem Schutz der Kirche angefangen, Leute zu behandeln, also mit Cholera. Er war dann bekannt als der Cholera-Kaplan oder der Wasserdoktor. Und wurde aber angefeindet von der Pharmaindustrie. Also sprich, die Apotheken, die fanden das überhaupt nicht cool, dass es da einen Pfarrer gibt, der die Leute umsonst behandelt mit Kälte. Und haben ihn verklagt wegen Kurpfuscherei. Und er wurde dann tatsächlich verurteilt für 2 Gulden und hat aber aus Trotz, weil er ein trotziger Biohacker war, dem Richter noch ein Rezept für Gicht ausgestellt, weil er gemerkt hat, dass der Gicht in den Fingern hat. Und letztendlich ging es dann sogar so weit, der war dann so bekannt, der Pfarrer Kneipp, also der war mit Goethe wohl zu seiner Zeit der bekannteste Deutsche, der hat sogar eine Papstaudienz bekommen und durfte den Papst baden. Also eine echte Hollywood-Geschichte. Und deswegen Pfarrer Kneipp, eben hier Bad Wörishofen, nicht weit von hier, war auch einer von den Leuten, die heute die Biohacking-Szene inspirieren, was besonders was das Thema Kälte angeht.
Ich lese mal keine Vorwürfe.
Kenne ich, aber das lohnt sich.
Ja, okay, schau ich nochmal rein. Ja. Wie du sagst, gerade Atmung finde ich auch ein spannendes Thema, weil ich habe ja in meiner Community die wichtigste Stunde.de, da machen wir oder da führen wir zusammen Miracle Morning durch, pushen ins gegenseitig, weil ich wusste, alleine werde ich Miracle Morning wahrscheinlich nicht so konsequent durchführen wie mit anderen Menschen. Deswegen habe ich mir andere Menschen mit reingeholt, ja. Und jetzt sind wir über 200 Leute, die eben auch Miracle Morning tagtäglich durchführen. Und da haben wir einen dabei, den Frank, der ist Breathwork Coach. Und der hat mich zur Breathwork-Meditation gebracht. Und das ist auch ganz spannend, möchte ich auch mal gern so einladen, zu so einer geführten Meditation. Da machen wir sehr viel mit Atmung und da passiert auch ganz viel, oder die unterschiedlichsten Erfahrungsberichte. Aber ich liebe diese Art der Meditation. Aber du hast gesagt, Atmung müssen wir auch unbedingt noch ansprechen. Warum denn aus deiner Sicht?
Du, Atmung ist, also ich habe da noch nicht mal irgendwie an der Oberfläche gekratzt, was da überhaupt möglich ist mit Atmung. Aber es ist schon jetzt, also in der Biohacking-Szene beschreiben wir es immer ganz gerne als die Fernbedienung des autonomen Nervensystems. Ich habe da auch eine ganz coole Grafik drin im Buch. Ich muss mal schauen, ob ich es so nebenher finde. Auf jeden Fall, es gibt da ein wahnsinnig gutes Buch auch dazu. Es heißt Breath von James Nestor. Und ich habe es auch hier irgendwo liegen. Kann ich dann nochmal schon
So ein
holen.
gelbes, ne?
Genau. Und da beschreibt er zum Beispiel auch, wie die Atmung zusammenhängt, auch mit, also warum es vielleicht wirklich Sinn gemacht hat, dass unsere Eltern uns immer gesagt haben, wenn du kaust, dann irgendwie Mund zumachen. So nicht mit offenem Mund kauen. Warum? Weil eben das orale Mikrobiom gestört wird. Also wenn der Mund zu ist, dann bleibt das Mikrobiom feucht. Dann bleiben die Zähne intakt, weil eben im Buch beschreibt er, natürlich wird da alles auf die Atmung zurückgeführt, aber dass Zucker gar nicht der Nummer eins Grund ist für Karies, sondern falsche Mundatmung. Also weil du eben durch die Mundatmung das Mikrobiom austrocknest, das die Zähne natürlich schützt und gleichzeitig auch noch alle möglichen Parasiten und Bakterien reinholst und dadurch die Zähne einfach schwächer werden und dann viel anfälliger sind auch für den Zucker. Also das ist sehr, sehr spannend, übrigens auch für dich als werdenden Vater. Sehr spannend, dass du dem Kleinen dann beibringst, durch die Nase zu atmen. Die Nasenatmung hat auch noch diverse andere Vorteile. Auch zum Beispiel jemand, der viel am Schreibtisch ist. Also wenn man Leute beobachtet, dann merkt man oft, dass die Schultern nach vorne fallen und dass die oft leicht durch den Mund atmen und Brustatmung machen. Und das ist auch etwas, was dich, da kriegst du dann eine Panikattacke irgendwann. Also weil du einfach die Sauerstoffbindungskurve verschiebst in eine Richtung, die nicht förderlich ist. Und wenn man hin und wieder einfach wieder sich konzentriert, tief durch die Nase atmen, besonders in den Bauchraum, da wird viel mehr Sauerstoff dann runtergepresst in den Bauchraum, wo mehr Blut vorhanden ist und mehr Sauerstoff auch ins Blut übergeht. Weil durch die Brustatmung oder die Mundatmung hast du zwar viel Volumen, also viele Liter, die irgendwie in den Brustraum kommen, aber die Liter gehen wieder raus, ohne dass der Sauerstoff wirklich ins Blut übergenommen wird. Jetzt, wenn du gleichzeitig die Nasenatmung, da gibt es ja zum Beispiel diese Yogi-Atmung, die kennen vielleicht die einen oder anderen. In dem Buch beschreibt der James Nestor auch, dass das rechte Nasenloch ist ein bisschen das Gaspedal. Also wenn du irgendwie mehr Energie willst, dann ein paar Mal durchs rechte Nasenloch atmen. Das aktiviert eher den Sympathikus, wohingegen das linke Nasenloch eher den Parasympathikus aktiviert. Kenne ich jetzt keine Studien dazu, aber fand ich lustig und sowas, was man mitgeben kann und warum das vielleicht auch Sinn macht, diese Yin-Yang-Atmung, diese Nasenatmung in den Yogis, weil das eben so wieder den Ausgleich herstellen soll zwischen Anspannung, Entspannung. Und weil eben, es gibt so ein paar Sachen, die können wir eben nicht bewusst kontrollieren. Also du kannst jetzt nicht deinem Herzen befehlen, hey, schlag mal irgendwie langsamer oder deinem irgendwie Stresssystem, hey, Cortisol soll mal wieder runtergehen. Aber wir haben eben einen indirekten Zugang dazu über die Atmung. Und deswegen, indem du kontrolliert atmest, also eben hin und wieder bewusst wirst, ah, okay, irgendwie ich bin nach vorne geneigt, jetzt irgendwie richte ich mich wieder auf, Schulter nach hinten, unten, atme wieder tief durch die Nase, kannst du dein Nervensystem wieder einstellen. Das geht auch beim Krafttraining übrigens. Also wenn du beim Sport bist, ich habe neulich erst ein Sprinttraining gemacht mit meinem Trainingsbuddy, dem Flo, und habe versucht wirklich, obwohl ich wirklich außer Puste war, so weit wie möglich durch die Nase zu atmen. Das ist eine spannende Herausforderung. Kann man mal probieren. Und deswegen, also mit der Atmung kann man auch mal spielen einfach. Also wie gesagt, da gibt es doch so viel, dass ich gerne, es gibt zum Beispiel Atemtechniken, die irgendwie dazu führen, dass du besser verdaust nach einer schweren Mahlzeit. Es gibt Atemtechniken, eben durch die du dich so ein bisschen runterholen kannst, wenn du zu gestresst bist. Andere helfen dabei, mehr Tiefschlaf zu bekommen. Der Caspar van der Meulen, der Breathwork-Biohacker, ein guter Kumpel von mir, der hat da wahnsinnig viel gemacht. Der hat sich zum Beispiel, ach Maurice, entschuldige, ich rede wahnsinnig viel, ich weiß, aber es ist einfach ein
Super
spannendes
spannend.
Thema.
Erzähl mal.
Und der Kasper hat sich nachts aufgenommen, tontechnisch, und hat beobachtet, wie er in den Tiefschlafphasen atmet. Und hat dabei gemerkt, dass er so eine WIP-Atmung hat, so hat er es, glaube ich, genannt. Also sprich, er atmet so eine Stoßatmung aus, also wie jemand, wenn du merkst ja an der Atmung, wenn jemand schläft. Das hörst du ja. Gehst in den Raum rein, du weißt sofort, ob der schläft oder nicht. Und zwar, wie atmen die? Die atmen so
Ja.
Das heißt, du stoßt die Luft so ein bisschen raus und wie so eine Schaukel stoßt du nach vorne und schaust, dass der Atemreflex von alleine, ohne dass du aktiv einatmest, wieder einsetzt. Und das Spannende ist jetzt von Teilnehmern von seinen Workshops, die ich gerade letzte Woche gesehen habe, die Simone Koch unter anderem, die beschreiben, dass die hat es gemessen sogar mit dem Ura-Ring, dass sie die Atmung vor dem Einschlafen gemacht hat und viel schneller in die Tiefschlafphase kam.
Mega cool.
Also das kann jeder für sich mal probieren. Also wie gesagt, jetzt ganz vorsichtig, dass man, ich erinnere mich so, dass es genau so ist, dieses stoßhafte Ausatmen und eben dieses Schwingen, dass es zurückkommt. Und einfach damit so ein bisschen mal spielen heute Abend, wenn man im Bett liegt und dann mal beobachten, wie man sich am nächsten Morgen fühlt.
Wie, was muss ich tun?
Also wenn du abends im Bett liegst,
Ja.
dieses also Luft einatmen erstmal natürlich und
Durch
dann
die
so
Nase oder durch den
stoßweise,
Mund?
idealerweise, wenn die Nase frei ist, durch die Nase.
Ja, okay, einatmen
Immer
und
durch die
dann?
Nase. Es gibt sogar unter Biohackern, ich habe es leider auch keins da, aber das sind so Tapes, die klebst du dir über den Mund. Irgendwo habe ich eins.
Ja.
Damit du wirklich die Nasenatmung forcierst, weil das Ding ist, durch die Nasenatmung hast du auch eine höhere Ausschüttung an Stickoxid, was die Gefäße weitet und wohl auch der Regeneration dann zugutekommt. Also du kannst auch durch die Nasenatmung einfach deine Regeneration fördern. Und das heißt, du holst Luft, liegst abends im Bett und dann atmest du mal so einen Stoß aus. Genau, und schaust, dass die Einatmung von alleine wieder reinkommt. Und das simuliert eben diese Atmung, die du wahrscheinlich sowieso machst, wenn du in der Tiefschlafphase bist. Und das heißt, du machst sie eben absichtlich und dann beobachtest du mal, vielleicht schläfst du sogar schneller ein dann. Und dann unter Umständen fühlst du dich erholter. Das wäre jetzt der subjektive Test am nächsten Morgen als sonst.
Das werden jetzt mal die Zuhörer alle ausprobieren, mal gucken, was dann kommt. Hier schreibt noch gerade jemand, ja, mit dem im Mund zu tapen. Das macht unser Breathwork-Coach, der Frank, auch nachts immer. Und der Frank ist übrigens der Mensch, der aus meiner Sicht immer das höchste Energielevel hat, den ich kenne. Und der schwört da auch drauf. Ich finde das ja sehr verrückt, die Vorstellung, mir den Mund zuzukleben. Aber das machst du das auch, wenn du ein Tape da hast? Machst du das jeden Tag oder jede Nacht, eher
Nicht
gesagt?
jede Nacht, nee, aber
Ja.
ich immer mal wieder so Experimente auch. Mittlerweile, genau, früher habe ich immer alles versucht, ein bisschen dogmatisch einzubauen, bis es einfach zu viel wurde. Und mittlerweile denke ich mir, eigentlich das Ziel ist ja nicht, dass du auf Sachen angewiesen bist. Also ich finde zum Beispiel auch so eine Schlafmaske kann super förderlich sein. Besonders wenn ich auf Reisen bin, habe ich immer eine Schlafmaske dabei, weil du einfach nicht weißt, wie die Lichtverhältnisse sind oder die Vorhänge. Aber zu Hause versuche ich ohne Schlafmaske zu schlafen, einfach damit ich nicht darauf angewiesen bin. Weil das eben, wenn der Körper sich irgendwann dran gewöhnt, dann kannst du nicht mehr schlafen ohne. Und genauso ist mit Mouth-Taping auch oder beziehungsweise mit allen Dingen, die ich so mache, dass ich immer mal wieder on- und off-cycle. Auch mit Supplements übrigens. Also, dass ich nie durchgehend irgendein Supplement nehme, sondern immer schaue, dass ich meinem Körper mal lerne, auch ohne damit zurechtzukommen. Weil wir sind wahnsinnig anpassungsfähig. Also das bedeutet, dass wir uns auch aber sehr schnell gewöhnen an Sachen, die wir eben einbauen. Und wenn du aber jemand sein willst, der eben unabhängig ist, also der jetzt sagt, oh Gott, ich habe meine Schlafmaske vergessen, 3 Nächte jetzt absolut Höllenqualen, dann denke ich, macht es eben Sinn, hin und wieder mal darauf zu verzichten. Und genauso ist beim Mouth-Taping auch. Also ich mache, ehrlich gesagt, manchmal, wenn ich dann wirklich denke, ach, heute könnte ich eine richtig gute Nacht gebrauchen, dann nehme ich es oft.
Cool, Max. Dann erstmal schon mal besten Dank. Vielleicht können wir noch mal auf drei wichtige Punkte deiner persönlichen Biohacks. Also wenn du jetzt nur noch drei Sachen machen dürftest in deinem Leben von diesem ganzen Repertoire, was du hier hast, und für alle, die da mehr drüber lesen wollen, unbedingt dieses Buch hier lesen. Da gibt es nämlich 366 und ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt hatten, weil wir einfach munter drauf losgeplaudert haben. Aber wir hatten ja schon einige, die auch in deinem Buch nochmal tiefer beschrieben werden, dann drinne. Aber du darfst jetzt nur drei kurz sagen, Max.
Also ich muss, da bin ich mit meinem Kumpel Lars Ament einher. Also der Nummer 1 Biohack, es klingt so abgedroschen, Maurice, aber es ist echt so, es ist wirklich die Liebe an sich. Und zwar auch biologisch gesehen, der Zustand des Verliebtseins oder der Liebe. Und das muss nicht unbedingt sein, immer, dass man gleich irgendwie frisch verliebt ist in jemanden, sondern es ist ein Zustand der extrem hohen Schwingung, also der wirklich messbaren Schwingung, da schwingt man über 100 Hertz, der Ausschüttung von diversen starken Botenstoffen, unter anderem auch Dopamin, Serotonin, das ist halt so ein bisschen das Wohlfühlhormon, genauso wie Oxytocin, Bindungshormon. Und es verbindet uns eben mit anderen Lebewesen. Also eben, ja, zum Beispiel auch Tiere können Oxytocin ausschütten. Und ich denke, das ist so, dieses aktiv Lieben ist eine Entscheidung. So, Leute warten immer drauf, aber es ist wirklich eine Entscheidung. So, man kann in die Welt rausgehen und sich einfach vornehmen, wie du es ja gemacht hast, das tue ich Gutes für andere Menschen. Den anderen Menschen es so ein bisschen einfacher machen, diese teils sehr schwere Existenz, auch in Zeiten wie diesen, einfach den Menschen es einfacher machen. Und das gibt dir persönlich auch biologisch was. Also sprich, ich glaube da ganz fest dran. Also zum einen, es fühlt sich einfach gut an, Menschen eine Freude zu machen. Das kann auch ein kleines Kompliment sein. Aber auch, es zeigt dir, dass du wertvoll bist, also auch für die Planeten. Und ich glaube, wenn deine Biologie selbst, da hat man auch mit viel mit Selbstliebe, übrigens fasse ich jetzt hier zusammen, oder Selbstwertgefühl zu tun. Wenn deine Biologie überzeugt davon ist, dass es wertvoll für dich ist, hier auf diesem Planeten zu bleiben, dann werden deine Darmbakterien und deine Mitochondrien alles Mögliche dafür tun, dass du möglichst lange uns erhalten bleibst. Deswegen arbeite genau an diesem Gefühl der Selbstliebe, der Liebe zu anderen, dem Selbstwertgefühl. Das ist der Nummer 1 Biohack.
Ich musste etwas schmunzeln, weil du sagst, es ist der Nummer 1 Biohack und du nennst es jetzt auch als erstes. In deinem Buch ist es aber Biohack 366.
Es ist tatsächlich genau der allerletzte, aber auch aus Absicht, weil ja, genau das war. Weißt du was, Maurice? Ich habe mir das wirklich gedacht. Ich dachte mir, wenn die Leute wirklich das ganze Buch lesen, dann will ich, dass sie das in Erinnerung behalten. Also wenn sie nur eine Sache in Erinnerung behalten, dann vielleicht diesen letzten Hack. Deswegen ist er der letzte.
Es gibt ja in der Psychologie, ne, den Recency-Effekt oder den Primacy-Recency-Effekt, der besagt ja dann, dass das Erstgenannte und das Letztgenannte am meisten hängen bleibt. Und deswegen wahrscheinlich der letzte nochmal ein sehr wichtiger. Ne?
Absolut.
Oder wenn nicht der wichtigste. Ja.
Also es ist wirklich so. Das ist der Nummer 1 Biohack.
Okay, was gibt's noch? Du darfst noch zwei wählen.
Ich darf noch zwei wählen. Einen, den fand ich auch gut. Auch der ist auch so ein bisschen kontraproduktiv. Und ehrlich gesagt hatte ich heute so ein bisschen einen Tag vor dem Gespräch. Ich bin ja ganz froh, dass ich das Gespräch hatte, weil das war so mein ja auch irgendwie was beruflich zu tun hatte. Aber sich hin und wieder auch im Prokrastinieren üben. Und was ich damit meine, also ich meine jetzt nicht irgendwie sinnlos auf der Couch rumflezen und Instagram runterscrollen, sondern Leonardo da Vinci war ein Künstler des Prokrastinierens. Und es gibt so ein paar Geschichten in seiner Biografie, wo Leonardo da Vinci anscheinend stundenlang vor einem Gemälde saß und nichts tat. Und irgendwann hat er einen Strich gemacht, den sogenannten Golden Brush, und hat das Atelier verlassen. Und er hatte eine unglaubliche Beobachtungsgabe, genauso wie Goethe. Und die tollsten Ideen, die auch Goethe hatte oder Leonardo da Vinci, die kamen nicht, wo sie produktiv gearbeitet haben, sondern die kamen, wo sie eigentlich prokrastiniert haben, wo sie einfach nur beobachtet haben, wo sie in der Natur waren. Die Farbenlehre zum Beispiel hat Goethe entdeckt, als er in Italien im Schnee spazieren war und gemerkt hat, bei der untergehenden Sonne, wie sich die Farben im Schnee, in der Reflexion ändern. Und hat dann gemerkt, ah, okay, da gibt's Farbenspektren. Und hat dann, also am Ende sagt er sogar, seine Farbenlehre ist eigentlich das, also noch mehr wertvoller als seine Schriftstellertätigkeit, die er der Welt übergeben wird. Und Leonardo da Vinci zum Beispiel hat gemerkt, dass Töne sich fortbewegen, ähnlich wie kleine Kreise im Wasser, also einfach nur da saß und kleine Steinchen ins Wasser geschmissen hat und gemerkt hat, dass der Ton, der von der Glocke im Nachbardorf irgendwie rüberschwappte, so ein bisschen rübergeschwappte, eben wie die Wellen, die sich die ausgedehnt haben im Fluss, nachdem er Steinchen reingeschmissen hat. Und deswegen, ich denke, wir sind alle sehr kreative Wesen, aber in unserer Welt, wir haben so viele Möglichkeiten, uns abzulenken. Und diese irgendwie einen Anflug von Langeweile schon irgendwie zu übertrumpfen mit irgendwie dem Übersprungsgriff zum Handy und irgendwas aufmachen und nachschauen und nur aufs Bankkonto schauen oder Instagram oder Facebook oder E-Mails checken. Und dem zu widerstehen, das ist wirklich einer der besten Biohacks, sich im Beobachten üben, im Prokrastinieren, im einfach nur Dasein und Nichtstun. Und ich glaube, ich kenne es ja von mir. Ich bin irgendwie, neulich hatte ich einen Flug und da noch 2 Stunden Zeit und dachte mir, wie kann ich die 2 Stunden jetzt noch produktiv füllen? Ich meditiere eine Runde, total dämlich. Die Idee, produktiv zu meditieren. Und dann dachte ich mir, nee, ich mache jetzt gar nichts. Ich warte jetzt einfach mal, was passiert irgendwie. Und welcher Impuls so in mir heranreift, so absichtslos. Und dann habe ich eigentlich nur irgendwie in die Ferne geblickt und mir kamen echt so ein paar Gedanken oder ach, die Person könnte ich mir wieder irgendwie. Also es kam dann so ganz natürlich, tolle Ideen. Und deswegen, das ist so Nummer 2.
Und du bist auch, hast du da feste Regeln bezüglich Smartphone-Nutzung? Weil ich habe gemerkt, du bist offensichtlich nicht so ein Handy-Junkie, weil ich habe dich mehrfach versucht zu erreichen über Instagram-Kanäle und dann kam keine Antwort und so. Da dachte ich mir schon, der Biohacker hier wird sein Handykonsum im Griff haben.
Also ganz ehrlich, Maurice, ich arbeite hart dran. Ich habe immer noch, also ich bin selber mein bester Kunde. Also teilweise passiert es mir wirklich, dass ich mein eigenes Buch aufschlage und mal ein paar Seiten lese und dachte, das war eine gute Idee, das sollte ich mal wieder machen. Und es ist wirklich so, dass ich bin schon ein Flow-Typ, ich kann wirklich mein Handy vergessen mal eine Zeit lang und bin dann ganz erschrocken drüber, dass ich sage, irgendwie habe ich hoffentlich keine Termine verpasst. Und gleichzeitig auch hin und wieder wirklich jemand, der dann rumsuchtelt und der dann mit dem Handy ins Bett geht und nochmal draufschaut und ganz frustriert irgendwie dann einschläft und denkt, oh Gott, hättest du es doch früher weggelegt und so. Aber das ist genau das, warum ich die Probleme eben, glaube ich, auch verstehe von vielen, einfach unserer Zeit. Wir sind analoge Menschen in digitalen Zeiten. Und unsere Herausforderungen sind, auch mit dem ganzen Luxus, den wir haben, und ich finde es ja auch super, hey, ich kann über mein Handy irgendwie so einen Scooter ausleihen und in München mit Elektromobilität rumdüsen oder mir auch was theoretisch zu essen bestellen und dies und das machen. Aber gleichzeitig eben, sobald die Technologie der Geschäftsführer wird, hast du ein Problem. So, solange es ein Mitarbeiter ist, ist es okay. Und deswegen, so,
Satz.
Das muss man immer wieder sich daran erinnern, dass es ein Werkzeug ist. So, und es ist eben nicht das reale Leben, sondern es ist ein Werkzeug, um Dinge getan zu bekommen, um auch zu kommunizieren, klar. Aber es ist nicht das reale Leben. Und deswegen, jeder sollte eine handyfreie Zeit, glaube ich, im Alltag einbauen. Mir gelingt es viel besser. Ich habe immer noch ein Problem damit, natürlich mit den Algorithmen, die belohnen mich dafür nicht, bin ich ganz ehrlich. Also wir merken das auch. Also wenn ich nicht regelmäßig poste, dann hast du weniger Reichweite. Ist halt so. Aber das muss man halt dann auch irgendwie in Kauf nehmen. Das ist so ein bisschen einfach der Preis dann dieser digitalen Freiheit. Sehe ich schon.
Und jetzt hatten wir, ich kannte den Begriff gar nicht, Prokrastinieren.
Aufschieben.
Das ist, bezeichnend ist das schon, dass ich den Begriff nicht kenne.
Das spricht für dich. Also als produktiver Teil der Gesellschaft.
Ja. Und das war also Nummer 2. Und jetzt, was ist denn dein allerletzter dritter Biohack, den du mitnehmen musst? Ja, weil du darfst ja nur 3 auswählen.
Genau, also der dritte, der steht nicht mal im Buch, aber da erzähle ich, das ist eigentlich mein liebster Satz überhaupt. Und zwar ist es eigentlich Selbstironie, weil ich denke, wir nehmen uns so wichtig oft und auch Biohacker, ich war auch so streng vor ein paar Jahren und habe da wirklich Leute irgendwie versucht, irgendwie zu missionieren wirklich. Und mittlerweile habe ich einfach gemerkt, so wir wissen, ich weiß gar nicht mehr, wer den Satz gesagt hat, aber einer hat auch gesagt, alles wissen, was wir haben. Also es gibt immer eine Komponente, wir wissen nicht genau, ob es wahr ist. Also wir wissen, dass eine Hälfte von dem ganzen Wissen, das wir haben, stimmt, aber nicht welche. Und genauso ist es. Also es kann natürlich wirklich vorkommen, jetzt gerade, ich habe über Vitamin C gesprochen oder so und irgendwann finden sie einen anderen Stoff, der irgendwie noch wichtiger ist oder sowas. Also wir wissen einfach nicht, was kommt. Und ich habe so einen Satz, der mir wirklich sehr gelegen kam, dann gelesen. Zwar der stammt aus dem Buddhismus, ich paraphrasiere jetzt. Und das möchte ich allen mitgeben. Und das ist das Konzept der engagierten Unbekümmertheit. Und der geht in etwa so. Stehe jeden Morgen auf, mit vollem Elan die Welt zu verändern, dein Leben zu verschönern, das Leben deiner Mitmenschen zu bereichern und das Bestmöglichste rauszuholen. Und dann gehe abends ins Bett, lachend darüber, dass du es wieder nicht geschafft hast. Und das ist genauso, das bedeutet, es gibt keinen Grund, sich nicht anzustrengen. Aber es gibt auch keinen Grund, es dann zu ernst zu nehmen, sondern das ist die Kunst, so dieses Loslassen können und dann sagen, ach, am Ende sind wir alle Menschen und nicht alles gelingt uns. Und manche Sachen gelingen und dann wiederum eben diese Kunst, lachen zu können. Ich denke da immer auch an den Sportler, sagen wir mal, unsere ehemaligen Weltmeister, die irgendwie eine Meisterschaft gewinnen und dann kommt der Fußballer nach Hause und die Ehefrau kann nicht an seinem Gesichtsausdruck nicht sagen, ob er gewonnen oder verloren hat. So, das ist so das Ziel. So dieses ganze Spiel, dass wir eben alle mitspielen und auch gerne es als solches zu sehen und es nicht zu ernst zu nehmen.
Mega cooler Abschluss, Max. Vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Haben ja tatsächlich 90 Minuten gemacht, aber ja, mega, also mir hat's mega viel Spaß gemacht. Habe auch wieder einiges gelernt und ja, sag gerne mal Bescheid, wenn du in Berlin bist, dann lade ich dich gerne zum Essen ein und wünsche dir eine gute Nacht und mach jetzt dein Handy aus, ne?
Danke, Maurice. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr kurzweilig. Ich habe auch total die Zeit vergessen. Also genau, nochmal, wer mehr will, also ich denke immer, und ich mache das auch gar nicht, weil jeder weiß, der Buchautor ist, da geht es nicht um Verkäufe, aber man freut sich immer, wenn die Kunst gelesen wird. Also wenn jemand noch ein paar mehr Biohacks will, findet er natürlich im Buch. Ansonsten, Maurice, ich danke dir wirklich sehr für die Chance. Hat mir echt, echt sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, wir treffen uns bald in Berlin.
Sehr gerne. Also zu deinem Buch auch nochmal. Was ich sehr cool finde an so einen Büchern, die so aufgebaut wie deins, du hast quasi immer im ein Kapitel eine Seite, also ein Biohack eine Seite. Ich glaube, manchmal sind es vielleicht anderthalb. Aber das macht es auch für Leute, die noch nicht so die regelmäßigen Leser sind, gut eine Routine mal zu üben und einfach zu sagen, ich lese jetzt jeden Tag ein oder zwei Biohacks, ja. Und bring den vielleicht oder vielleicht auch nur ein und bring den in die Umsetzung. Ich meine, das wäre ja ein brachialer Push, ja, wenn man jetzt jeden Tag eine Seite liest und die dann aber auch tatsächlich anwendet, dann würde man, glaube ich, nach einem Jahr ganz woanders stehen hier mit dem Ding.
Das ist das
Und
Ziel.
das, ja, aber das macht es halt cool, weißt du, es gibt andere Bücher, die haben eine Einleitung von 120 Seiten, bevor sie dann anfangen. Ja, und das meine ich, ist für so manch ein Leser, der noch nicht so lesen gewöhnt ist, total frustrierend, weil er liest 10 Seiten und hat nichts gelernt. Ja, und das ist bei deinem Buch anders. Hier kann man schnell irgendwie einen Benefit bekommen, dann wieder schnell einen Benefit. Und wahrscheinlich macht es hier sogar auch gar keinen Sinn, jetzt auf einmal 100 Seiten zu lesen, weil besser du liest irgendwie 10 Biohacks und bringst davon einen in die Umsetzung, als 100 Seiten zu lesen und gar keine in die Umsetzung zu bringen, ne?
Genauso ist es. Also ich denke auch, dass ich hatte es auch mit der Idee geschrieben, dass man nicht alles machen soll oder muss, oder? Es gibt sogar einige Biohacks, das ist absichtlich so, die widersprechen sich fast. Also es gibt zum Beispiel einen, wo es darum geht, die Einsamkeit wieder zu kultivieren, also das Einsamsein. Und dann gibt es natürlich einen, das Geselligsein kultivieren. Also so, und jeder hat irgendwie, finde ich, also es besteht wirklich aus Sachen, die mich persönlich in meinem Leben irgendwie angesprochen, bereichert haben. Und das besteht aus allen möglichen Anekdoten, alten Weisheiten, modernen Biohacks, Gesprächen. Ich habe ja einfach durch meinen Podcast da die Chance gehabt, zu wahnsinnig vielen Leuten zu sprechen, die eben spannende Sachen machen. Und da ist wahnsinnig viel drin. Und deswegen, also ich bin echt sehr zufrieden damit. Und wie ich dir auch schon meinte, ich kann selber immer noch wieder reinschauen und wieder mich erinnern an etwas. Also so ist es gedacht, eher als mal aufschlagen, sich inspirieren lassen, so als täglichen Impuls. Und ich bin ja beeindruckt, dass du wirklich jeden Einzelnen durchgelesen hast. Also
Na klar, war wie gesagt ein sehr gutes Buch. Und hier kam gerade noch den
ach.
Kalender. Guck mal, du könntest auch so einen Kalender machen. Ich habe nämlich den Kalender von deinem Kumpel hier, Lars Ahmed, der hat doch auch so
Ach
ein.
ja,
Hier,
genau,
kennst du
ja.
den? Da ist er. Sowas könntest du auch machen, wa? Mit Biohacks.
Gute
Weil du jetzt ja
Idee, ja,
schon
Nordstern.
366 hast. Aber gut, die müsste man natürlich
Ja, meine sind manchmal ein bisschen erklärungsbedürftiger. Der Lars hat natürlich immer so ein
Ja.
bisschen welche, die versteht man sofort.
Ja. Nee, cool. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Besten Dank und euch auch. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ab morgen ist das Ganze dann wieder bei Podcast und YouTube und und was weiß ich nicht wo überall.
Ja, und ich möchte noch, weißt du was, Maurice, wollen wir vielleicht, ich kann sogar, wollen wir ein paar Bücher verlosen?
Oh, super, sehr gerne, ja.
Also wenn wer jetzt noch zuhört, beziehungsweise dann morgen im Podcast, ich mache es einfach so, die ersten drei, die mir persönlich eine Nachricht schreiben auf Instagram und sagen, an wen ich es widmen darf, die kriegen eins. Ganz einfach.
Sehr cool, ja, aber es wird ja ganz schnell gehen jetzt hier.
Das wird wahrscheinlich schnell gehen. Aber ja, mache ich. Dann ist es jetzt rum. Natürlich, die anderen können es gerne auch über einen Shop bestellen und gerne auch mit Widmung. Aber ich dachte mir
Ja.
jetzt spontan, oder? Das ist doch eine
Nee,
ganz nette Aktion für die, die jetzt so
wir
treu waren.
machen noch ein Kriterium. Und ihr müsst noch die Aufnahme kommentieren.
Und die Aufnahme kommentieren, genau.
Ja. Wir brauchen ja Interaktion, der Algorithmus muss befriedigt werden.
Sehr gut. Machen wir so.
Alles klar, Max. Dann hab einen schönen Abend, ne? Und bis ganz bald.
Maurice, ich danke dir. Alles Gute.
Ciao.
Go for flow.
Ciao.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb-maurice-borg.